Herzlich willkommen bei unserem kleinen, geselligen Clubhaus. Das ist das Wort der Stunde. Das ist die App in aller Munde. Das ist das ganz heiße Ding. Aber was kann heißer sein als der Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz? Ja, Philipp, da schmunzelst du schon, ne? Obwohl es ja eigentlich gar nicht so zum Schmunzeln ist, aber dazu gleich. Du bist auch schon voll im Clubhouse-Maniac-Fieber, ja, hast schon den ersten, ich weiß gar nicht, wie heißt das, Clubraum eröffnet, ne? Zum Läufer-Nerd-Clubraum, ne?
Das Thema konnte man fast nicht übersehen in der letzten halben Woche, würde ich sagen. Ich habe auch am vergangenen Sonntag eine überraschende Einladung erhalten. Also erst primär mal einfach nur ein Link und ich dachte mir so, also, was ist das denn? Aber derjenige, der ihn mir geschickt hat, war der Sören, der ist bei meiner Agentur ist bei Jung von Matt und dann dachte ich mir, komm, das schauen wir uns doch mal an. Und ja, so bin ich schon relativ zeitnah auf dieses neue App-Phänomen, so nenne ich es am besten mal, Clubhouse aufmerksam geworden, was für die Leute, die hier zu hören und dann nicht wissen, was es ist. Ja, wie würde man das beschreiben? Eine reine Audio-Plattform ist im Prinzip, wo man so eine Art Live-Talk hält und halt auch Zuhörer sozusagen mit auf die Bühne in Anführungszeichen holen kann und sich halt sehr direkt mit ja, Fans, Zuhörern und so weiter austauschen kann. Und ja, das hat mich schon die letzten Tage ein bisschen beschäftigt. Ich bin ja sehr interessiert in solchen digitalen Themen und habe mir das zunächst mal erstmal passiv angeschaut, was da so passiert. Und ich meine, da das jetzt schon sehr stark gestreut wurde, also für die Leute, die das auch nicht wissen, man kann diese App zwar downloaden, soweit ich das weiß, aber man braucht jemanden, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, es ist glaube ich noch eine Beta- oder Alpha-Version, der einen quasi da einlädt. Und zu Beginn waren es zwei Einladungsmöglichkeiten pro User. Ich glaube, dann gab es nochmal eine Aufstockung. Aber Fakt ist, also es kann sich jetzt nicht jeder einfach anmelden. Du brauchst idealerweise schon jemanden, der da drin ist. Und der Zirkel aktuell ist schon sehr dominiert von, ich würde mal sagen, der klassischen Medienbranche, Werbe- und Agenturszene und so Venture-Capital-Leute. Und so sind halt auch die Themen sehr stark davon geprägt. Und deswegen dachten wir, hey, wieso nicht mal einen Gegenpol setzen und wir reden über Sport und am besten natürlich über Laufen. Und das haben wir gestern Abend einfach mal spaßeshalber ausprobiert, zusammen mit meinem sehr, sehr guten Freund Felix, der hier schon öfters vorkam, mit Sören, der mich da eingeladen hat, auch sehr guter Läufer ist, muss man sagen. Dafür, dass er doch einen sehr intensiven Agenturjob hat, frage ich mich auch immer, wie er noch Zeit findet zu trainieren eigentlich, aber der schon an die 2,40 gelaufen ist im Marathon und dem Fabian Wittke, der für den NDR arbeitet und den ich letztes Jahr in Kenia kennengelernt habe, der da uns deutsche Läufer quasi mal vor Ort besucht hatte. Und das ist eigentlich, ich würde mal sagen, recht gut angenommen worden. Also wir hatten so 50, 60 Zuhörer und Zuhörerinnen und ja, das war mal so ein Test mit einer Dreiviertelstunde gestern Abend und das Feedback, was wir bekommen haben, war gut. Deswegen werden wir gucken, ob wir das am Samstag vielleicht nochmal machen können. Und Ralf, du bist jetzt auch dabei. Also wenn du mal die nächsten Tage Zeit und Lust hast, dann können auch wir da mal so eine Art Bestzeit-Live-Talk oder einfach Q&A machen. Also das lebt natürlich hauptsächlich davon, glaube ich. Also mal gucken, ob es die App in einem Jahr noch gibt, da muss man auch mal abwarten. Aber aktuell hat sie schon einen guten Hype und ich sag mal, es lebt ja schon sehr stark davon, dass es halt diesen direkten Austausch halt gibt. Und das ist natürlich was es in anderen Apps, ich sag mal, sehr bedingt gibt, ne? Also wenn du da eine gewisse Größe hast, da zähle ich mich jetzt noch nicht dazu, aber sagen wir mal, du bist jetzt irgend so ein krasser Fernsehmensch oder sowas und hast 1 Million Follower, dann wirst du jetzt nicht bei jedem Instagram-Post jeden Kommentar lesen können und darauf eingehen können, das ist ja klar. Und da ist es so, dass du halt in diesen Rooms, Clubrooms, quasi so eine Art digitales Handzeichen geben kannst, wenn du was fragen möchtest oder was beisteuern möchtest, und dann funktioniert das sehr gut, dass man da direkt mit den Leuten zusammenkommt.
Ja, wobei im Moment würde ich sagen, ist es eine 1A-Klugscheißer-Plattform, ja, also wo sich Menschen aus unterschiedlichen Bereichen zum Klugscheißen treffen. Es gibt natürlich wie immer Positives und Negatives. Es ist auf jeden Fall erstmal eine spannende Geschichte. Muss man sich mal angucken. Gibt es nur in der Apple-Familie, für mich schon
Stimmt,
mal
das müssen wir
ein
leider
großer
dazu sagen.
Nachteil.
Ja.
Daher auch weit entfernt von demokratisch offen, sondern das ist eine kleine, erlesene
Ist doch recht,
Elite-Community,
recht elitär,
die da zusammengewürfelt wurde. Ob das jemals größer wird, da ist ja natürlich dann auch eine Entwicklung, Geld und so weiter,
spielt aber
eine große Rolle.
Kurz zu einhaken. Ja. Ich habe das ja, damit überhaupt mal die Leute das mitkriegen, ich habe da jetzt auch noch nicht so viele Follower, ich glaube 300 oder sowas. Und damit wir nicht nur zu viert privat reden, wie wenn wir telefonieren würden, habe ich gedacht, ich teile das zumindest mal kurz auf Instagram in einer Story, auf Twitter und auf LinkedIn. Und tatsächlich haben sich vor allem bei Instagram, und das fand ich extrem cool, doch einige Leute gemeldet, die unseren Podcast hören und gesagt haben, sie würden da auch gerne zuhören. Ich konnte aber leider gestern nur noch einen Invite vergeben, den ich quasi dann unter den Leuten ausgelost, ne? Ich wurde überrannt in meinen Direct Messages. sehr cool war, und das spricht übrigens auch für unsere Community, dass der, ich glaube, Marc hieß er, der Marc hat mir geschrieben, er ist auch Podcast-Hörer und er hat noch seine 2 Invites und er wird doch gerne die mit der Bestzeit-Community teilen. Das heißt, wenn ich noch Leute habe, die mir direkt geschrieben haben, sie hören den Podcast, ich soll die doch gerne an ihn vermitteln, er schickt ihnen eine SMS, damit die da auch dabei sein können. Fand ich ultra korrekt und spricht auf jeden Fall sehr für unsere Community.
Ja, das mal sowieso, ist ja klar. Aber vielleicht machen wir mal so einen kleinen Versuchsballon und machen mal einen kleinen Bestzeit-Room auf.
Genau.
Ja, mit dem digitalen Handheben, das hat natürlich dann auch irgendwann Grenzen, wenn du 1000 Zuhörer hast, ja, und da 700 aufzeigen, dann möchte ich mal sehen, wie du als Moderator da reagierst. Ja, oder einfach sagst, was mache ich jetzt hier?
Ja, ja.
Aber das ist dann das Thema von einer nächsten Folge oder eben von einem Room. Da würden wir euch dann auf unseren diversen Social-Media-Plattformen, die Philipp ja netterweise im Linktree zusammengefasst hat, sicher informieren. Ganz nebenbei haben wir heute aber auch noch einen anderen Schwerpunkt, nämlich einen Mann, da habe ich eben schon gesagt, ich habe 24 Stunden am Tag. Bei ihm habe ich immer das Gefühl, er hat 36 oder noch mehr, keine Ahnung. Also er macht so viel. Ehemaliger Läufer, läuft immer noch. Einer der wirklich angesehensten Sportorthopäden, zumindest was hier den Raum Rhein-Main und so weiter angeht, sehr gut vernetzt mit einer exzellenten Expertise, natürlich auch im Sportbereich logischerweise. Aus dem Laufbereich war Konstanze Klosterhalfen in den letzten Monaten und Jahren häufiger bei ihm, hatte ja leider auch ein paar Probleme mit Läuferknie und solchen Geschichten. Aber vor allen Dingen auch, weil er eine ganz spannende Initiative ins Leben gerufen hat, nämlich Mal bewegen, schließt da an, wo wir mit Family and Friends im vergangenen Jahr ja auch versucht haben, kleine Akzente zu setzen. Den holen wir gleich hier rein, freue ich mich schon sehr drauf. Und bis dahin heißt ja noch die Frage, die sich alle Community-Mitglieder stellen. Wo sind deine Strava-Aufzeichnungen der letzten Läufe der letzten 2 Wochen, Phil?
Gut, dass ich nicht auf Strava bin, ja, das genau. Würde das schon direkt auffallen.
Einfach so eine Nulllinie.
Genau.
Auf einen Kilometer null.
Ich werde schon bei Rantastic angeschrieben von Adidas-Leuten aus dem Marketingbereich, die meinen, was ist denn los? Ist die App nicht mehr gekoppelt mit Rantastic oder warum kommen da keine Kilometer mehr dazu? Ja, das ist leider die nicht so schöne Seite aktuell. Also deswegen habe ich auch gerade einfach gefühlt mehr Zeit, mich mit irgendwelchen Social Media Apps zu beschäftigen, weil ja, viel Zeit ins Training fließt gegenwärtig nicht und rückblickend auf den Anfang der Woche muss ich sagen, ich glaube, dieses Jahr hätte eigentlich auch kaum schlechter für mich starten können, denn die Wadenprobleme sind nicht erledigt, sondern die wurden auch letzte Woche leider nicht besser, obwohl mein exzellenter Physio Jan da alles in die Waagschale gelegt hat, was möglich ist, extra Schichten geschoben hat. Eine Schmerzfreiheit im Alltag haben wir hin und wieder hinbekommen, nur so ins Laufen kamen wir nicht wirklich, da hatte ich direkt doch immer relativ schnell wieder große Probleme mit der rechten Wade und die haben sich dann auch wieder in den Alltag gezogen, also es war so ein bisschen Trial and Error und da haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen das nochmal auf einer anderen Ebene abklopfen lassen, irgendwas scheint da im Argen zu liegen und wir dachten aber, hey, manchmal, wie gesagt, Ursache ist ja dann oft woanders als da, wo die Symptome auftauchen. Wir hatten eher die Vermutung, dass vielleicht irgendwie von einer nervalen Ansteuerung was nicht passt. Unser Rücken ist so ein Klassiker. War bei mir in der Vergangenheit auch schon ab und an die Ursache. Deshalb, Jan ist ja sehr gut connected in der Fußballerwelt und hat einen guten Kollegen, den Dr. Hane, der die Bayern und auch die Nationalmannschaft betreut. Und den kenne ich auch schon ein paar Jahre. Da haben wir gesagt, wir kommen schnell an einen Termin. Das heißt, deswegen war ich am Montag Ja, auch Montag war es in der Säbener Straße bei den Bayern. Und
da hab ich schon gemutmaßt, Philipp ist zum Medizincheck. Ja? Ihr kennt das, ja, wenn die großen Stars zum Medizincheck kommen, ist ja gerade Transferfenster. Ja, habe ich schon gedacht, okay, brauchen die noch einen Zerstörer im defensiven Mittelfeld oder was?
Ich wechsle nochmal kurz die Sportart mit meinen 33 Jahren und bringe da gut Masse natürlich auch mit für so einen Job. Das leider nicht, aber das würde die Fragen, also ich konnte auch nicht auf jede Frage antworten, aber auf die Insta-Story, die ich an dem Morgen gemacht habe, habe ich doch sehr viele Nachrichten tatsächlich auf Instagram als Direct-Message bekommen, was ich hier in München gerade mache. Ich war für eine Untersuchung da, die sich ja auch fast auf den Großteil des Tages erstreckt hat. Zu dem Zeitpunkt, muss ich sagen, war ich 3 Tage schmerzfrei, war aber dann in der Zeit auch nicht mehr laufend. Wir waren eigentlich dann trotzdem guter Dinge, dass wir da irgendwie, keine Ahnung, die Ursache lokalisieren, das Behandeln vor Ort, vielleicht 2, 3, weiß ich nicht, Spritzen bekommen und gut ist. Wir machen weiter. Leider war das nicht der Fall, sondern mir wurde eröffnet, dass die Wadenproblematik, die wir jetzt gar nicht als so wahnsinnig ernst eingeschätzt haben, leider ein Muskelbündelriss ist, was so das maximal beschissenste Szenario ist, was man sich, glaube ich, vorstellen kann.
Das ging ja früher als Muskelfaserriss, ne? Das war so, es ist halt dann irgendwann mal angepasst worden, als man genauer reingucken konnte in den Muskel und sich dann angeschaut hat, was ist denn eigentlich ein Muskelfaser, was ist ein Muskelfaserriss? Und jetzt heißt das halt Muskelbündelriss, wenn eben substanzielle Strukturen im Muskel leider zerstört sind. Oft ist das tastbar, ja, weil dann halt so eine Delle entsteht oder eine Lücke entsteht. Ja, also da sind Physios oft auch sehr sensibel. Aber wenn das halt tiefere Strukturen sind oder wie bei dir eben nicht einer der oberflächlichen, sondern der innenliegenden Muskeln an der Wade oder am Oberschenkel, ist das nicht so ohne weiteres zu tasten oder es versteckt sich die Einblutung irgendwo in einer kleinen Spalte oder sowas Gemeines.
Das war wirklich der Punkt, wo ich da in dem Behandlungsraum, nachdem wir die MRT-Ergebnisse analysiert haben, fast vom Stuhl gefallen bin, aber auch wo mein Physio gesagt hat, das gibt's ja gar nicht, wie kann das denn sein? Er hat mich jetzt da 2 Wochen praktisch jeden 2. Tag gesehen, aber tatsächlich, genau wie du sagtest, ist das Problem so, dass es eben nicht einer der oberflächlichen Muskeln ist, also ich habe ja auch da nichts Blaues gesehen, also so eine klassische Einblutungsstelle oder irgendwie eine tastbare Delle, aber dadurch, dass die Muskelstruktur leider tiefer liegt und von einem anderen Muskel überdeckt wird, ist das nicht so einfach, nur anhand der Optik oder anhand der Finger zu lokalisieren. Und war schon ein Schock am Montag. Wie gesagt, wir sind einfach mit der Einstellung eigentlich hin, wir machen da ein paar generelle Check-ups, gucken uns den Rücken an und ich marschiere da raus, dann am Dienstag habe ich die Laufschuhe wieder an. Stattdessen ist es jetzt so, ich meine, sowohl Jan als auch der Dr. Hane, wir kennen uns da ja schon, sind im sportlichen Umfeld ja schon länger tätig. Also die Tragweite dieser Diagnose ist natürlich schon für mich schon heftig, weil wir sind 12 Monate vor Mitte April, ohne dass ich das Rennen...
Leider 12 Wochen.
Entschuldigung, ja, 12 Monate wäre super. 12 Wochen leider nur, nicht mal mehr, 11,5 Wochen vor dem geplanten Rennen, was ich vorhatte, Mitte April. Und eigentlich sollte man jetzt in der intensiven Trainingsphase sein, beziehungsweise zumindest damit gestartet haben. Und das ist sehr, sehr weit weg bei mir. Damit auch schwinden zumindest aktuell sehr stark die Wahrscheinlichkeiten, dass ich im Frühjahr in irgendeiner Marathon-Startlinie stehen werde, geschweige denn um irgendein Olympiaticket noch kämpfen kann. Und das musste ich die letzten Tage auch erstmal ein bisschen sacken lassen. Nichtsdestotrotz, die Wahrscheinlichkeiten sprechen gegen uns. Aber wie heißt es so schön, es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Wir haben uns dazu entschlossen, was mir auch letztlich mein Doc empfohlen hat. Es gibt 2 Optionen. Option Nummer 1. Wenn wir in die Lehrbücher schauen, dann wird das nichts mehr mit dem Frühjahr. Das ist sicherlich klar, ist auch relativ nah an einem Sehnenansatz bei mir. Das ist halt auch nicht gerade hilfreich. Dann könntest du jetzt sagen, du legst dich jetzt 6 Wochen irgendwie auf die Couch und danach ist das irgendwie verheilt. Damit aber auf jeden Fall irgendein Frühjahrsstart vorbei. Oder wir fahren halt alle Geschütze auf, die wir so auch aus dem Profifußball haben. Und du bist jetzt hier jeden 2. Tag da und jeden anderen Tag bist du bei dir zu Hause in Behandlung. Und dann schauen wir mal, was wir in zwei, drei Wochen bewegen können.
Frage. Das heißt, du musst jetzt mit Goldpatina bezogene Steaks essen, so wie Franck Ribéry, oder wie?
Ja, egal, genau den ganzen, den Luxuskram muss ich jetzt auch erdulden.
Luxuskram muss er auch, ne? Große Autos fahren, Groupies und so weiter, ja.
Dicke Autos und so.
Bei verbotenen Corona-Partys, wie der Kollege da aus Mönchengladbach übers Dach abhauen und solche Geschichten. Das musst du jetzt alles mitmachen, ne?
Besser nicht. Ich bin tatsächlich jetzt morgen auch wieder in München. Also ich bin jetzt wirklich recht viel auf Achse und logischerweise nicht so viel am Trainieren. Wir können momentan nicht so viel alternativ machen, weil wir halt jetzt in dieser ersten Phase hauptsächlich die Heilung, soweit es geht, eben unterstützen wollen. Das heißt, außer ein bisschen Stabi-Training ist jetzt bei mir nicht so viel machbar zunächst mal. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir in 2-3 Wochen, wenn wir nochmal ein MRT machen, wie das da aussieht. Und im Zweifelsfall volles Risiko gehen. Ne? Wenn es dann halt nochmal reißt, dann ist die Sache gegessen. Und wenn wir Glück haben, habe ich noch sehr wenig Zeit, irgendeinen Marathon vorzubereiten. Das ist sicherlich auch nicht gerade hilfreich, aber logischerweise würde man dann, oder würde ich alles probieren, um im Frühjahr nochmal laufen zu können.
Ja, da fällt mir der alte Sponti-Spruch ein, du hast keine Chance, aber die musst du nutzen. Ja.
So, das trifft sehr, sehr gut aktuell.
Ja, genau, ne? Außerdem ergibt es sich ja da ganz gut, dass unser Gast heute, Dr. Jens Ennepper heißt er, hatte ich den Namen eben noch nicht genannt, vor nicht allzu langer Zeit einen Vortrag gehalten hat, nämlich Schmerzen beim Laufen. Ja, ich weiß nicht, ob du dich angesprochen fühlst. Ich kann mich gar nicht genau daran erinnern, wann ich das letzte Mal keine Schmerzen beim Laufen hatte. Ist auch nicht so richtig gut, klar, aber das sind so Punkte. Hat ja jeder mal irgendwie hier oder da so eine kleine orthopädische Geschichte. Muskelnummern sind echt blöd, ja. Ich kann mich daran erinnern, dass es bei mir zum Glück auch sehr, sehr, sehr lange gedauert hat, bis ich überhaupt mal irgendwelche Probleme hatte, was bei Sprintern häufiger vorkommt.
Ich wollte gerade sagen, wobei du ja Sprinter warst, ist es ja von der Tendenz her genau häufiger so. Bei mir, also ich muss sagen, ich habe wirklich, glaube ich, nichts ausgelassen, was es an den klassischen Laufverletzungen gibt über die letzten 12 bis 15 Jahre, aber eine Muskelverletzung, Muskelfaserriss, Muskelbündelriss, sowas in dieser Kategorie, habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehabt. Also da war ich deswegen auch einigermaßen perplex, möchte ich sagen.
Ja, vor allen Dingen bei dem, was du jetzt ja leider diagnostiziert bekommen hast, hat man eigentlich so diesen stechenden Schmerz, ne? Als würde einem da einer reinstechen. Das hattest du ja jedenfalls nicht beschrieben. Oder du hast es nicht mehr gemerkt.
Meine Nerven sind schon so abgestumpft, vielleicht auch das, ich weiß es nicht.
Ja, aber so die fiesen Dinger, die man nicht so merkt, die sind eigentlich schlimmer, ja, weil die man eine Weile nicht ernst nimmt. Ja, weil wenn es Patsch macht, ja, so haben wir immer gesagt als Sprinter, weil dann merkst du das sofort, zack, schießt halt irgendwie in einen Muskel rein, dann weiß man, okay, das ist jetzt nicht gut gewesen.
Ja.
Das ist halt, wenn man so eine schleichende Geschichte hat, nicht so einfach dann zu lokalisieren. Aber das können wir gleich mit dem Jens alles nochmal genauer besprechen.
Das Ding ist, wenn ich an dem Tag oder es wird dieser Tag, den wir übrigens in einer der, ich glaube in der vorletzten Podcast-Folge wahrscheinlich beschrieben haben, wenn ich da irgendwelche explosiven, intensiven Sachen gemacht hätte, ne? Wenn ich da irgendwie Spikes angehabt hätte und hätte irgendwelche Intervalle geschrubbt auf der Bahn bei Minusgraden oder irgendwelche Bergsprints, dann hätte ich es noch verstanden. Aber, ja,
aber dabei, bei sowas verletzt man sich nicht. Genau. Bei sowas verletzt man sich nicht.
Na, das normalen ist zu crazy, Dauerlauf da verletzt gemacht. Man sich nicht. Unfassbar. Ja,
du bist halt eine Brücke hochgesprintet. Als älterer Herr kann man sich das nicht mehr erlauben.
In 4:30 oder so, wenn überhaupt.
Ja,
genau.
Ja, für dich ist das kein Sprint, ja. Aber wie oft haben sich schon Leute beim Sprint zum Bus verletzt?
Ja, klar.
Ja, oder keine Ahnung, irgendwie einmal über die Straße und dann irgendwie leicht vertreten oder irgend so eine blöde Bewegung musst du ja nur machen. Das kann ja dann schon vollkommen ausreichen.
Absolut.
Ja. Komm, ich mach dir ein bisschen lange Nase. Ja, ich war gestern laufen.
Ja, genau, ich brauche aber gute Nachrichten.
Fast frühlingshaft, ja, weil in Köln ja wieder den ganzen Tag die Sonne geschienen hat. Ich habe heute schon wieder beim Frühstück draußen sitzen müssen.
Du hier, Katastrophe. Toll. Also momentan die Tage in München sind zwar meistens nicht so angenehm, weil die Behandlung in der Regel mit Schmerz verbunden ist, aber zumindest immer, wenn ich in München bin, ist das Wetter tausendmal geiler als hier in Regensburg, weil da gibt es Sonne, da gibt es Plusgrade, da kann man es aushalten.
Da gibt es Weizenbier.
Weißbier, ja.
Und heute habe ich tatsächlich, was ich manchmal ganz gerne mache, das ist zwar irgendwie auch ein bisschen gaga, aber ne, einfach nur raus einen Kilometer irgendwie so locker einrollen und dann Tabata.
Ja.
Ja, 8x20-10.
Okay.
Ja, also 20 Sekunden Gas geben, 10 Sekunden locker und so 10 Sekunden locker sind echt total schnell vorbei.
Das glaube ich dir, ja.
Und dann musst du wieder weiter hecheln. Ja, aber das war irgendwie auch cool, weil ich hatte nicht so viel Zeit, war vorher in meinem fertiggestellten, selbst eingerichteten Kraftraum in meinem Keller.
Okay. Ja. Was gibt's da alles drin?
Ja. Nicht so viel, zwei Freihanteln, ein paar kleine Hanteln,
das okay. Reicht völlig aus.
Ne? Also es geht mir ja nur um die
Bikini. Ja, natürlich, selbstverständlich, rein also, für die Optik also, wird trainiert.
Das ist ja ist nur für die Optik. Ne? Und ihr habt es gehört, Philipp braucht ein bisschen Unterstützung, ein bisschen moralische Unterstützung. Deshalb, wenn ihr noch ein paar Messages oder so hinterlassen wollt auf euren Accounts, wir verlinken und teilen das dann.
Ja, gerne, schreibt.
Dann das Philipp alles zukommen
gerne
lassen,
positive Nachrichten.
Damit er sich jeden Tag mehrere Mutmacher durchlesen kann, damit er wieder ans Lachen kommt. Ne? Weil das, du weißt, was passiert, wenn du lachst, ne? Hormonausschüttung.
Glückshormone, ja. Da hatte ich jetzt in letzter Zeit nicht so viel zu lachen, aber was soll ich sagen? Also dafür hat man jetzt Zeit, andere Sachen auszuprobieren. Wir müssen das mit dem Clubhouse machen, Ralf, demnächst mal.
Ja, machen wir das gleich
mal anteasern hier in diese Runde. Leute, wenn ihr irgendein Apple-Gerät habt, können wir theoretisch auch gegen später noch. Ja, wobei, du musst heute noch schneiden. Ich muss morgen relativ früh aufstehen.
Nee, Sonntag.
Sonntag. Ja, Sonntag, lass uns gerne Sonntag machen. Dann haben auch der ein oder andere die Folge schon gehört und ist vielleicht dabei.
Wenn du die lange Radfahrt hinter dir hast.
Die Radfahrt, genau, ja. Lass mal Sonntag anpeilen. Und wer uns
Sonntag
noch nicht.
Der 24.
Genau, wer uns noch nicht da geedit hat, du heißt, glaube ich, auch ganz normal. Ich heiße ganz normal. Also man kann uns da, glaube ich, einfach über so ein.
Ich heiße so wie in meinem Dings-Account auch Raschel.
Ah, okay, perfekt. Okay, perfekt. Also da sollten wir auffindbar sein. Und ich muss mich auch nochmal beschäftigen. Den Raum gestern hat tatsächlich Sören gemacht, aber ich glaube, das ist nicht so schwer. Das kann man so voreinstellen praktisch und dann hast du da so einen Kalender, wo man dann uns auch finden kann. Wahrscheinlich würde das irgendwie Bestzeit. Podcast, Q&A oder irgendwie sowas in der Art heißen dann.
Ja, ein bisschen nett einrichten, schöne Tapete an die Wand.
Genau,
sowas,
genau.
Was man da so machen muss im Audiobereich.
Absolut.
Und dann wollen wir den Jens auch nicht sehr viel länger warten lassen. Jens Ennepper, alter Kollege, weil eben auch Leichtathlet gewesen und dann auf den Weg zum Multi-Man, wirklich fantastisch, nämlich nicht nur im medizinischen Bereich unterwegs, sondern eben auch mit einer ganz bemerkenswerten künstlerischen Ader. Da muss er uns gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und eben eine sehr, sehr schöne Aktion, um Kinder zur Bewegung, zur täglichen Bewegung zu animieren. Deshalb holen wir ihn jetzt mal rein und sagen dann gleich herzlich willkommen, Dr. Jens Ennepper.
Ja, Jens, erstmal schön, dass du bei uns bist. Wir haben schon kurz abgeglichen, Philipp und du, ihr kennt euch eigentlich nicht mehr, weil wir sind ja eher eine Generation, Jens, also wir sind ja deutlich schon, wie soll man sagen, erfahrene Herren. Ja. Und mit so einem Jungspund, der eigentlich ja sie sagen muss zu uns, wenn wir es ganz ernst betrachten.
Nein.
Ja, aber sagen wir mal, eure Läufergenerationen sind so weit voneinander entfernt, dass Menschen, die mit dir gelaufen sind, Philipps Trainer waren. Ja, das haben wir ja gerade herausgearbeitet, ja, dass du so in der Generation ja eigentlich Dieter Baumann, Werner Grommisch, ja, so die Kategorie, wenn wir mal von Mittelstrecken, wo du ja eigentlich zu Hause warst, bis zu Marathon gehen. Und wir haben auch geklärt, du bist noch nie Marathon gelaufen. Das ist mir sehr sympathisch, weil das auch in meinem Kopf nicht vorkommt. Dass es auch Menschen geben kann, die sich sehr ernsthaft mit Laufen beschäftigt haben und nicht Marathon laufen. Ja, also das ist schon mal sehr sympathisch, ja.
Ja, Rüdiger Stenzel war auch so ein Weggefährte von mir. Ne?
Ja, genau.
Der ewige Baumann-Challenger sozusagen. Ne?
Ja, dein Trainer damals war ja auch Tono Kirschbaum, ja, der heute ja immer noch unterwegs ist, obwohl inzwischen pensioniert. Ja, schönen Gruß an Tono. Der stammt ja aus meinem Kreis. Ich komme ja eigentlich aus dem Kreis Recklinghausen und nicht aus meinem Kreis, sondern dem Nachbarkreis. Der kommt eigentlich aus Coesfeld. Ja, und der Rüdiger kommt auch aus Coesfeld. Ja, das war so, in Westfalen war das so diese kleine Gemeinde da oben, ja. Wobei du stammst ja eigentlich aus dem Bergischen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne?
Genau, also zur Schule gegangen bin ich in Wuppertal und da ging es dann auch los mit der Leichtathletik. Und dann habe ich da so meine Runde gedreht, ne? Also über Essen und dann schließlich halt in Wattenscheid bin ich dann angekommen, weil ich in Bochum angefangen habe zu studieren.
Ja, da war meine erste Station nach meiner Zeit beim VfL Rot-Weiß Dorsten als Mehrkämpfer, ja, beim TV Wattenscheid 01, ja, also nicht zu verwechseln mit der SG Wattenscheid 09, dem Fußballverein, obwohl wir ja das Stadion geteilt haben, ja, da gab es ja noch das klassische Stadion mit Rundbahn, das es ja immer noch gibt für deutsche Meisterschaften. Bist du da mal gelaufen, Philipp?
In Bochum? Ja, tatsächlich.
Nee, in Wattenscheid.
Also in
Wattenscheid. Ja, wenn du in Wattenscheider sagst, dass du in Bochum bist, hast du gleich verloren.
Okay, ich merke schon, ich bin schon direkt raus. Aber tatsächlich waren meine ersten deutschen Jugendmeisterschaften damals in Bochum. Und auch damals, das gibt's heute gar nicht mehr, fand ich aber immer ein sehr cooles Event. Wie hieß denn das? Das hieß Deutscher, wie hieß das? Deutscher Leichtathletik Cup oder irgendwie sowas?
Nee, das gab's mal.
Gab's mal eine Zeit lang. Das war auch international ziemlich gut besetzt und gerade damals für aufstrebende Jungtalente, sage ich jetzt mal, immer eine super Adresse, wenn man sich da so ein bisschen rankämpfen wollte. Also ich glaube, ich war da das erste Mal 2007 dabei oder musste eingeladen werden. Und das haben in der Regel die Bundestrainer natürlich versucht zu machen. Und ich glaube, da habe ich dann direkt einen ziemlich großen Sprung gemacht. Ich glaube, von 8,20 auf, 8,07. Und das war damals in Bochum.
Ja. Ja, Jens, mit dir können wir natürlich logischerweise, weil du dich ja professionell als Arzt sehr intensiv halt noch mit Sport und natürlich auch mit sehr, sehr vielen Läufern auseinandersetzt, ein wahnsinnig großes Spektrum besprechen und abdecken. Aber wir sind ja jetzt nochmal in die Diskussion geraten, weil ich auf eine Aktion aufmerksam geworden bin, die du ja eigentlich auch schon etliche Monate, wenn mich nicht alles täuscht, 2 Jahre grob, ja, betreibst, nämlich Mal bewegen. Könnt ihr euch anschauen unter malbewegen.de. Da geht es darum, was uns ja auch sehr am Herzen liegt, nämlich Kinder und Jugendliche zum Sport treiben ist schon fast zu viel gesagt, ja, zum Bewegen, ja, so zum sich bewegen, auch wenn Lockdown ist, auch wenn man nicht in einen Sportverein gehen kann, weil die können ja jetzt alle nichts machen. Wir hatten so eine kleine Aktion hier im Rahmen unserer Community, dass wir gesagt haben, Family and Friends. Ja, dass man einfach mal laufen geht mit den Freunden, die vielleicht sonst nicht laufen oder die Kinder mal bewegt, um eine kleine Runde, um das Viertel zu drehen, ja, weil langlaufen ist ja auch Quatsch. Da kann man ja nicht mit Kindern anfangen, plötzlich lange Strecken zu laufen. Was steckt dahinter und wie ist das entstanden und was macht ihr jetzt in der Corona-Zeit bei malbewegen.de?
Genau, also malbewegen.de ist eine Stiftung, die ich gegründet habe mit ein paar Freunden. Und das haben wir tatsächlich schon 2016 gemacht. Also Zeit vergeht schnell. Wow, im November 2016 war unsere konstituierende Sitzung. Und es machen da einige sportinteressierte Menschen halt mit. Der Sebastian Hellmann, den man vielleicht kennt vom Sky, Fußball-Sport-Moderator, der ist sehr engagiert. Jens Nowotny als ehemaliger Fußballspieler und Nationalspieler auch nach wie vor sehr engagiert im sozialen Bereich. Horst Held war auch bei der ersten Sitzung dabei als Kurator und damit quasi als Ehrenmitglied von unserer Vereinigung. Und nicht zuletzt Professor Brüggemann, der jetzt auch sich tummelt im Bereich der Laufschuhe und weiterhin sehr engagiert ist, die Thematik Bewegung und gesunde Bewegung eben zu unterstützen. Mein Steuerberater macht noch mit, den soll man natürlich nicht vergessen, sehr treibende Kraft, Christoph Scheen. Und das ist schon eine sehr illustre Truppe. Außerdem haben wir noch den Norbert Hensen dabei, der auch bekannt ist von laufen.de und extrem engagierter Läufer und auch wirklich sozial sehr engagiert. Ja, warum haben wir das gemacht? Die Idee im Prinzip, Kreativität und Bewegung zusammenzuführen. Also ich bin halt neben meinem Laufen irgendwie auch noch so mit der Kunst ein bisschen verbandelt und habe da auch so Freude dran, mich da ein bisschen zu engagieren. Und das Thema Bewegung treibt mich natürlich schon seit Urzeiten halt um. Und das wollte ich im Grunde immer irgendwie auch weitergeben. Und dann habe ich, wie gesagt, ein paar Freunde angesprochen, ob sie mitmachen wollen. Und das haben wir dann eben 2016 gegründet im Sinne einer Stiftung.
Unterstützen Kinder und Jugendliche in Bereichen, wo sie ja etwas sozial benachteiligt sind. Es ist jetzt noch nicht mal zwingend daran gebunden, weil wir festgestellt haben, dass 80% der Kinder und Jugendlichen eigentlich die 45-minütige Bewegung des Tages nicht erreichen. Und das ist so erschreckend im Grunde, dass man genau wie du sagtest, bei dem Thema Bewegung noch nicht mal unbedingt Sport, sondern tatsächlich Bewegung ansetzen kann. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir das tun? Und wir haben eine sogenannte Bewegungsbox kreiert. Das ist im Grunde eine große Box, wo ganz viele interessante Sachen drin sind. Seile, Bälle, so kleine Hürden, sowas, was im Prinzip alles so in eine Box passt, kleine Spielgeräte. Und damit war unser erstes Pilotprojekt zusammen mit der Sporthochschule, ein Bewegungsprogramm zu entwickeln, was wir dann auch über die SPO dann mit evaluiert haben und waren in verschiedenen Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Grundschulen. Und das war schon recht interessant, was dabei rumgekommen ist. Und wir haben auch immer wieder gesehen, welche große Freude aufkommt, wenn man einfach nur diese Kiste öffnet und die Kinder fangen an zu spielen, erstmal ein kreatives Spiel zu entwickeln und dann vielleicht auch im Rahmen dessen mit ein bisschen Anleitung. Und das haben wir dann eine Zeit lang gemacht und jetzt wollen wir das Ganze im Prinzip erweitern und haben uns vorgenommen, die Übermittagsbetreuung, die auch oftmals, ja, manchmal, ich bin jetzt böse, aber vielleicht auch so eine Art Verwahrung irgendwie für Kinder halt darstellt, zu unterstützen, dass wir sagen, wir können da gezielte Bewegungsprogramme eben anbieten. Und auch wiederum mit unserer Bewegungsbox. Und wir haben uns mit Profis zusammengetan, der Kinder- und Jugendsportschule NRW. Das sind auch alles Diplom-Sportlehrer, die sich da um dieses Thema auch intensiv kümmern. Und die sind jetzt unsere Partner in der Richtung. Und wir haben uns jetzt erstmal vorgenommen, so 10 Schulen zu unterstützen, weil das schon aufwendig ist. Also pro Schule für ein halbes Jahr braucht man ungefähr so 1.500 Euro. Das ist nicht ganz wenig, aber es ist das Material dabei, es ist das Personal dabei und im Grunde müssen die Schulen nur noch gewillt sein, dann eben auch mitzumachen. So. Und natürlich haben wir jetzt die Corona-Zeit, aber auch da denke ich und hoffe ich, dass wir irgendwann auch wieder einen normalen Schulbetrieb haben. Das hoffe ich auch für meine Kinder. Und dass wir dann eben auch in die, dass wir dann ein bisschen aufholen können. Dass wir dann eben den Kindern sagen, hier, schaut zu, wir können in dieser Übermittagsbetreuung auch ein gezieltes Bewegungsprogramm eben anbieten mit unseren Sportlehrern und unserer Bewegungsbox. Und ja, das jetzt initial mal für 10 Schulen und ich hoffe mal, dass wir das noch weiter ausweiten können. Aber dafür müssen wir natürlich noch ein bisschen Spenden sammeln. Wir haben eine sehr schöne, große Spende schon bekommen und also viele kleinere, mittlere und aber auch eine sehr große Spende von Herrn Kimmich und Herrn Goretzka von der Aktion We Kick Corona, was ich großartig finde. Und auch dieses Geld verwenden wir dann eben für die Unterstützung der Kinder und Jugendlichen in der Übermittagsbetreuung, wenn wir endlich Corona ein bisschen besser hoffentlich wieder im Griff haben, um eben dieses ganze Defizit, was jetzt auch entstanden ist, vielleicht wieder aufzuholen.
Ja, du bist ja in deinen 37,5 Stunden Tageszeit, die du zur Verfügung hast, ich leider nicht, ja auch noch Vorstand beim Köln-Marathon. Und ich glaube, da ist auch eine ziemlich gute Spendensumme zustande gekommen beim letzten Mal, als er stattgefunden hat. Das ist ja jetzt auch schon länger her, nämlich war 2019 logischerweise.
Genau, da durften wir also in der Spendenmatte stehen. Da haben wir auch immer ein bisschen Rabatz und Werbung gemacht. Und auch der Jens Nowotny war sich nicht so schade dafür, einfach da die Läufer anzufeuern. Und da haben wir dann zum auch einen schönen Betrag eingesammelt. Und den haben wir dann auch schon, den haben wir schon der ersten in unserer Pilotaktion im Prinzip verbraucht. Ne? Aber,
welche Rolle spielt denn überhaupt Laufen bei Kindern und Jugendlichen noch? Ja, weil wir stammen ja noch aus einer Zeit, wo man draußen rumgelaufen ist einfach, ja, und das irgendwie gar nicht jetzt als Sport deklariert war, sondern man war irgendwie unterwegs, ja, und ist irgendwo rumgerannt. Und dann ist man vielleicht mal irgendwie zur Leichtathletik gekommen, weil irgendeine Peergroup da war, die einen mitgenommen hat. Ja, so war das bei mir und so war es bei Philipp und wahrscheinlich war es bei dir nicht unähnlich. Das ist heute anders, ja, und Laufen kommt nicht mehr im normalen Alltag eines Kindes vor. Ja, ganz schwierige Geschichte eigentlich.
Ja, stimmt. Finde ich auch erstaunlich. Also so die natürlichen Dinge, also Laufen, Springen, Werfen, das ist ja eigentlich mal so eine Grundbewegungsform. Parkouring wird ja plötzlich sehr interessant. Das ist zwar auch ein sehr vielfältiges und kreatives Bewegen, aber irgendwie weit weg von dem, was wir so kennen. Vielleicht sind wir auch ein bisschen zu konservativ, ich weiß es nicht. Aber wenn ich so meine Kinder so sehe, die ja machen dann schon spontan mal bei so einem Leselauf zum Beispiel hier in Köln mit, ne? Oder haben tatsächlich auch das Glück gehabt, dass selbst im Kindergarten eine engagierte Erzieherin war, die dort trainiert hat mit denen regelrecht. Und da sieht man dann eben auch relativ schnell eine Verbesserung der Ausdauer, Leistungsfähigkeit bei denen. Ne? Die sind jetzt 8, werden 9 und da tut sich schon ein bisschen was. Aber so dieses, jawohl, ich will jetzt irgendwie laufen, vielleicht kommt das auch irgendwie später. Also ich meine, ich habe, glaube ich, auch erst so richtig den Dreh zum Laufen so mit 15 eigentlich bekommen, muss ich sagen. Und im Vorfeld habe ich halt so allgemeine Leichtathletik gemacht, aber festgestellt, dass mein Talent zum Hochsprung nicht reicht und ich auch nur über die Hürden stolper. Also konnte ich dann irgendwie auch nur laufen und das ging komischerweise ganz gut. Da war mein Stoffwechsel scheinbar irgendwie ausgewählt und vorbereitet dafür. Aber ja gut, das muss jetzt auch nicht jeder so Leistungssport machen, weil das ist ja manchmal auch schon eine Qual gewesen, aber irgendwie auch sehr befriedigend, wenn es dann eben geklappt hat.
Ja, zwischen Qual und Befriedigung bewegst du dich auch gerade, Philipp. Ne? Aber du hast ja auch in dem Bereich so, ne, im Teenageralter angefangen mit Laufen in dem Sinne, ne?
Ja, also ich glaube, den Drive zum Laufen hatte ich schon früher, einfach weil ich, weil mein Vater halt, sag ich jetzt mal, hobbymäßig nach der Arbeit immer laufen gegangen ist und nimmst du als Kind ja auf sozusagen, also was Eltern logischerweise auch vorleben, und deswegen war das natürliche Interesse von mir da relativ schnell hoch, und dann natürlich hat man gefragt, ob man da mal mitkommen kann, und dann bist du halt zum Waldrand und zurück, und das hat mir von der Bewegungsform oder von der Art und Weise schon relativ viel Spaß gemacht. Bei mir war es dann ähnlich, also klar, Fußball mal ausprobiert, weil es halt viele Freunde in der Grundschule auch gemacht haben, aber so komplett talentfrei, und der damalige Fußballtrainer hat halt auch gemeint, wie wär's denn, wenn du dich im Leichtathletikverein anmeldest? Damals sind dann, das ist heute vielleicht auch nicht mehr so, weiß ich nicht, aber tatsächlich die meisten Freunde dann alle mit zur Leichtathletik statt zum Fußball. Und natürlich beginnst du ja dann da nicht mit 8, 9, 10 Jahren mit spezifischem Lauftraining, sondern genau, wie schon erwähnt, macht man da halt mal diese komplette leichtathletische Grundausbildung, wobei sich zumindest bei mir auch da relativ schnell rauskristallisiert hat, dass ich jetzt nicht der große Sprint- und Sprungtyp bin, sage ich jetzt mal, aber es hat sicherlich nicht geschadet, das alles mal zu machen und auch sich mit den Wurfdisziplinen auch mal vertraut zu machen. Aber was man natürlich schon merkt, also ich meine, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen jünger als ihr, aber schon damals...
Knapp 2 Jahrzehnte, ja.
Also schon damals hat man gemerkt, klar, das ist heute natürlich immer noch so, aber der Zugang zur Leichtathletik in dem Fall, der war noch vorhanden, aber es waren jetzt auch nicht Massen, die da beim VfL Sindelfing die Bude eingerannt haben. Und gut, wie es beim VfL jetzt ist, die haben dann schon so eine Talentsichtungsinitiative und Kinderleichtathletik-Schule gegründet. Ich weiß ja nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber jetzt zuletzt die letzten Jahre in Regensburg zumindest. Wenn man da mal schaut, Nachwuchs jenseits 13, also jünger, ganz schwierig. Also ganz schwierig. Von alleine kommen da echt nicht mehr viele. Also ich glaube, wenn du da nicht irgendwie Connections in die Grundschulen oder sagen wir mal Gymnasien, 5. Klasse so hast, so Sportlehrer, die da was betreuen und da irgendwie sagen, hey, du, mir fällt auf, du hast ein gewisses Bewegungstalent für, was weiß ich, Sprintsprung, keine Ahnung, möchtest du mal zu einem Leichtathletikverein? Ich kenne da zufällig oder hab da Kontakte. Echt schwierig, so da Kids in so ein vereinsorganisiertes Training zu bringen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass die Leistungssportler werden müssen, sondern überhaupt halt mal unter Anleitung zum Beispiel da irgendwie so ein leichtathletisches Austoben in dem Sinne erstmal zu bekommen.
Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Jens, in deinen Vorträgen weist du ja schon auch darauf hin, dass man schon auch genau gucken muss, wann man überhaupt anfängt, mal mit so einem klassischen Laufen. Ja, weil so als Erwachsener sagst du, ja, okay, Fitness vielleicht abnehmen, jetzt auch in Corona, was bleibt mir sonst? Ja, ich habe vielleicht die Vereinsaktivitäten nicht, kann nicht ins Studio gehen oder so, also gehe ich laufen, ja. Aber gehe ich halt eben mit 8-9-Jährigen überhaupt schon in dem Sinne laufen, wie wir das verstehen, halt mal eine Stunde durch den Wald rennen oder so? Oder ist das nicht einfach nicht spezifisch und auch nicht angeraten aufgrund der Wachstumsprozesse, die ja da noch laufen?
Ja, genau. Das muss man natürlich dann auch so ein bisschen sehen, was für ein Talent da im Prinzip auch besteht. Es gibt ja schon auch Kinder, die da Freude dran haben, aber in aller Regel fängt man da eigentlich später mit an. Und Bewegung, ja, die sollen dann mit dem Fahrrad durch die Gegend flitzen und klar gibt es auch ein paar Sachen, die halt so, wo man animiertere Sportarten vielleicht dann auch verfolgen kann. Ich finde so Mannschaftssportarten auch fürs soziale Miteinander halt ganz sinnvoll. Das ist für Mädchen, ich habe jetzt zwei Mädchen, nicht immer so einfach, eine gute Mannschaftssportart zu finden, aber sie haben Spaß am Hockey jetzt gefunden. Das finden die ganz gut. Und darüber hinaus fahren sie jetzt einfach ganz viel mit dem Fahrrad durch die Gegend und müssen mich manchmal auch begleiten, wenn ich dann laufen gehe. Und ja, oder uns, also meine Frau läuft ja auch ganz gerne. Und von daher sind die da, glaube ich, schon unterwegs. Aber wir haben ausgerechnet, jetzt in der Corona-Zeit, wo jetzt alles im Prinzip ausgefallen ist, haben die im Grunde über die Woche 8 bis 10 Stunden weniger Bewegung. Das ist echt abgefahren, ja. Und das, wenn man dann versucht, auch zu animieren und zu sagen, komm, jetzt machen wir mal, ja, da sieht man so ein bisschen den menschlichen Schweinehund, ne? Also der Widerstand ist dann groß und aber sie finden dann trotzdem den Dreh und wir machen manchmal dann auch so ein lustiges Zirkeltraining mal miteinander oder mal eine Challenge, also wer kann die meisten Hampelmänner machen und solche Sachen. Und oder so kleine Bewegungsübungen und der Hockeytrainer gibt dann auch schon mal was vor. Also das sind so Sachen, die so eingebaut sind in so ein spielerisches Training, jetzt aktuell bei den 8-9-Jährigen. Und die Bewegungsvielfalt spielt da, glaube ich, die größte Rolle. Und von allem halt etwas, weil bis zum Eintritt in die Pubertät kann man ja sehr gut koordinative Dinge auch fördern. Und dann verliert sich das so ein bisschen in der Pubertät, weil man ja ein bisschen schlaksig wird. Das Wachstum spielt einem da so ein bisschen quer und man kann mal irgendwie ein bisschen verkürzt sein und irgendwie muss man sich dann erstmal ein bisschen zurechtruckeln. Aber in der Phase gelingt es dann eben tatsächlich auch, die Ausdauer schon so ein bisschen mehr zu fördern. Ja, und dann so, wenn man, ich sag mal, aus dem Gröbsten da raus ist, da sind wir wieder bei den 15-, 16-Jährigen oder sowas, da kann man das so ein bisschen zusammenfügen und sagen, okay, wo habe ich jetzt eigentlich am meisten Spaß? Ne? Ist es jetzt das Laufen? Ist es was anderes? Aber wenn wir jetzt beim Laufen bleiben, ist das eigentlich so die ideale Zeit, um dann, wenn man da auch vielleicht mehr verfolgen möchte, weil es einem auch leicht fällt. Und dann sagt man, Mensch, klasse, ich kann einfach schneller und länger laufen als die anderen. Kann man vielleicht auch sich mit dem Thema Leistungssport ein bisschen anfreunden. Ne? Und das kommt dann eben, glaube ich, auch relativ natürlich. Und man sieht es ja auch bei anderen jetzt sehr talentierten Läufer oder Läuferinnen, wie bei der Konstanze Klosterhalfen, die ja im Grunde auch immer gelaufen ist und auch immer schon Freude an der Bewegung hatte. Und ja, jetzt das natürlich maximal ausgebaut hat und jetzt so Profiläuferin geworden ist.
Gut, das ist natürlich dann das Besondere, das herausragende Talent, ne? Aber du hast ja schon gesagt, 45 Minuten, jeden Tag für 45 Minuten einen Anreiz für Kinder zu schaffen, ja, das ist gar nicht so einfach, ja, für eine Bewegung zu schaffen, das ist wahnsinnig schwer, ja, weil du weißt selber, erstmal muss man 45 Minuten ja sich die Zeit nehmen, ist eine totale Qualitätszeit, also macht es, wenn ihr die Gelegenheit habt. Dann muss man ja auch erstmal eine Idee haben, ja, weil nicht jeder hat ja einen sportlichen Hintergrund wie wir jetzt und hat vielleicht auch eine nicht nur Idee im Kopf, sondern auch eine Erfahrungsidee, was man halt an unterschiedlichen Bewegungsformen für Kinder machen kann. Klar gibt es inzwischen eine Menge Sachen, die man auch im Netz findet oder die auch über Vereine zur Verfügung gestellt werden, dass man sich Sachen online holen kann. Ja, bei meiner Tochter gab es einen ganz netten Adventskalender vom Schwimmverein, wo immer Leute in unterirdischer Soundqualität in irgendwelchen Schwimmbädern so Übungen aufgenommen haben, die man an Land machen kann. Ja, also es war nicht ganz einfach, sich das anzuhören, weil es so total verrauscht war. Aber solche Dinge kann man dann ja einfach benutzen, um so einen Anreiz zu schaffen. Ja, weil das ist schon... Wenn man da so steht und denkt, okay, jetzt eine Dreiviertelstunde, was mache ich denn eine Dreiviertelstunde? Das ist ja wie eine Schulstunde vorbereiten, ja? Und wer ist schon Lehrer und kann das mal so eben aus dem Ärmel schütteln? Das ist nicht so einfach.
Ne? Ja, genau. Also was ganz witzig ist, bei den Kids kommen tatsächlich so Schrittzähler auch ganz gut an. Also die ganz einfachen, ne? So die irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich nur das können, vielleicht die Uhrzeit anzeigen und Schritte zählen. Da vergleichen die auch gerne und sagen so, was hast du denn da jetzt schon geschafft heute? Oder stell dir mal vor, die und die hat irgendwie 25.000 Schritte am Tag geschafft und so. Das ist dann, das scheint dann schon ein gewisser Anreiz zu sein. Also so, das zur Darstellung kommen zu lassen. Ne? Da geht es überhaupt nicht groß um Leistung oder so, sondern einfach nur um, ja, die Anzahl eben. Wie schnell die Schritte waren, ist dann eigentlich erstmal egal. Aber zumindest...
Es ist ja trotzdem ein sich messen wollen, ne? Also genau. weil Leistung in einigen gesellschaftlichen Bereichen so komplett abgelehnt wird, ne? Nach dem Motto, nee, die müssen alle gleiche Chancen haben und nicht benachteiligt werden und so weiter. Ja, und Schulsport sowieso ganz blöd, weil da werden ja Leistungen dann eben auch gemessen und abgefragt und so weiter. Kinder wollen sie, also das ist jedenfalls mein Erleben von zwei Töchtern und einer Menge Kindern da drumherum, die wollen sich schon gerne messen. Das muss nicht immer in einem Leistungssport enden, das ist eine ganz andere Frage, ja. Aber die wollen sich schon gerne messen. Und das ist ja mit so einem einfachen Schrittzähler dann auch gegeben, ja. Weil da geht's ja dann eben nicht darum, besonders schnell das zu machen. Das ist jetzt wieder eine andere Form dann. Aber ein Wettrennen machen 5- bis 10-Jährige auch ganz gerne, ne? So, ja, genau. Aber mal herausfordern, ja. Mal gucken, was
genau geht. Was geht, genau. Das hab ich auch im Urlaub öfter mitmachen dürfen. So, jetzt bis zur Laterne und so weiter. Die wollten dann schon immer ganz genau halt. Also ich habe gedacht, oh Gott, meine Wade fliegt mir gleich weg.
Das Kind Philipp, ja. Ne? Zu welcher Laterne bist du gesprintet und wer stand an dieser Laterne, Philipp? Ernsthaft.
Ja, also das ist dann manchmal so aus der kalten Hose. Die können halt Vollgas aus der kalten Hose. Ich denke so, muss ich mich erstmal warm machen und Gymnastik dafür machen, dass ich dann irgendwie dem gewachsen bin. Aber ich versuche immer noch souverän zu bleiben und naja, es geht noch einigermaßen.
Ja, man muss ja auch gönnen können, ne? Man muss auch mal gewinnen lassen können. Ne?
Genau, aber meine Frau hat jetzt schon gegen Lulu, unsere eine Tochter, tatsächlich im Sprint schlecht ausgesehen, muss man sagen.
Also ich sehe da schon ganz schlecht aus, ja. Meine kleinere Tochter ist halt 11 und sagen wir mal so, die ist nicht ganz untalentiert, wenn es um Losrennen geht, ja. Auch wie du beschreibst, aus dem Nichts kann die halt lossprinten und macht das auch gerne. Ich bin jetzt diese Woche, Philipp, hör weg, ne, weil du bist ja immer noch bei 0 Wochenkilometern.
Ich wollte gerade sagen, bei mir nicht so viel.
Einfach mal 10 Minuten mit ihr einen Berg hochgerannt, ja, also immer wieder runter, wieder hoch, wieder runter, wieder hoch. Ja, ich habe keine Chance, einen Berg hoch, ja, die zieht mich ab wie nix, ja, weil genau, man fühlt ja in sich rein und denkt, nee, vielleicht doch ein bisschen langsamer mit der Sehne, ja, weil ich bin ja auch lange beim Jens gewesen, weil ich große Probleme mit der Achillessehne hatte. Okay. Toi toi ist besser, aber wenn man sowas ja mal gehabt hat, dann rennt man nicht einfach so los, ne, und versucht eine 11-Jährige, die talentierten, langen, entspannten Schritt da vor einem hermacht, einen Berg hoch, einzuholen. Ne? Das lässt man dann lieber. Die lässt man dann einfach gewinnen. Oder rennt vor ihr los.
Ja, so vor, ja, das ist, ja. Oh. Ja, okay. Ja, richtig.
Ja, das ist ja Challenge. Man darf das nicht als betrügen, sondern als Challenge. Ne? Du musst dich einholen. Ne? Verstehst du? Ja. Du, dann haben wir ja ein anderes Phänomen, was wir auch schon viel besprochen haben hier im Laufe des letzten Jahres, weil Corona ja Menschen tatsächlich wieder in den Wald treibt. Ja? Und ganz viele Leute fangen wieder an zu laufen, die das irgendwann mal gemacht haben oder die jetzt sagen, ja, eigentlich mache ich es nicht so gerne und laufen jetzt sehr regelmäßig und alles Mögliche. Kommen die jetzt bei dir schon wieder an in der Praxis und haben Probleme? Merkst du da eine Veränderung?
In der Tat. Also wir hatten in der ersten Corona-Welle den klassischen Homeoffice-Rücken. Oh, das waren so die Kandidaten, die irgendwie 10 Stunden oder sowas am Küchentisch gearbeitet haben und sich dann gewundert haben, dass das irgendwie nicht gut ging. Oder mit irgendeinem Device auf dem Sofa lagen oder sowas. Also auch das ist auf Dauer tatsächlich nicht günstig. Und also die hatten wir so in der ersten Welle sehr viele. Die haben sich jetzt etwas ausgedünnt. Da kommen dann aber auch schon wieder etwas krassere Kandidaten dazu, tatsächlich mit Bandscheibenvorfällen. Und zwar witzigerweise 10 Stunden Küchentisch ging noch und dann Staubsaugen ging nicht. Also das, da ist es dann sozusagen der Switch in diese andere Belastung. Haushalt muss ja auch noch irgendwie gemacht werden oder Homeschooling, Stress. das ist wirklich für viele sehr, sehr anstrengend. Und dann haben wir die Sportler, die genauso wie du gesagt hast, ne, die fangen, die haben vielleicht früher sind sie ein bisschen gelaufen und holen dann erstmal ihre alten Turnschuhe raus. Okay, das ist immer das erste Problem. Weil ich meine, Philipp weiß das, das Material lässt wirklich nach. Ja? Also früher war das vielleicht auch nochmal irgendwie anders in der Wahrnehmung, aber tatsächlich, also so ganz viel können die nicht mehr. Ne? Also die halten vielleicht ein Dreivierteljahr oder sowas und das war es dann auch schon. So, und wenn jetzt der gute Läufer sozusagen dann halt seinen alten Lieblingsschuh wieder rausholt, ist im Prinzip das Läuferknie schon vorprogrammiert. Oder irgendwas anderes in der Art. Und wir wissen auch, dass das klingt so lächerlich, aber es ist tatsächlich so, dass beim relativ Untrainierten eine Trainingssteigerung von 10-12% zu einer Überlastungsverletzung führt. Mhm. So, das muss man sich mal vorstellen. Da läufst du sozusagen an einem Tag 10 und am nächsten 11 und dann tut dir schon alles weh. Also ja. Das ist...
Mir tut bei den 10 am ersten Tag schon alles weh. So ist es.
Ja, also 10% Trainingssteigerung finde ich echt nicht so viel. Aber es ist tatsächlich dann schon so eine hohe Belastung für den Bewegungsapparat. Und dann ist im Mittelpunkt steht immer das Knie. Tatsächlich, also wir haben, daran hat sich eigentlich über die Jahre auch nichts geändert. Also Knie, Achillessehne, Rücken, wenn man so will. Das ist eigentlich so das, was auch bei den Läufern halt so auftaucht und dann eben so andere kleinere Wehwehchen. Aber das ist mal so grob das, was wir da immer so beobachten und hängt viel mit diesen Dysbalancen zusammen. Und ja, gerade heute war wieder einer da, der auch wirklich wie so eine Gitarrenseite seine Muskelsehnenplatte am äußeren Knie so angespannt hatte. Das tat ihm einfach überall weh. Er hatte schon Sorge, dass er irgendwas im Knie hat. Da konnte ich ihn dann beruhigen. Aber das muss man dann irgendwie erstmal wieder auflösen, ne? Damit der dann auch wieder Spaß hat an seinem Training.
Ja, da hilft eigentlich nur ein Hilti-Hammer, ne? Also härteres Geschütz.
Ja, ja echt. Ja. Dauerrollen über irgendwas, ne? Das ist dann, das tut halt auch immer weh.
Und die Menschen, die dann wie Philipp mit muskulären Problemen unterwegs sind, das sind dann eher die leistungsorientierten Sportler oder die immer laufen?
Genau, das ist dann die andere Gruppe, die sozusagen schon so 2-3 Jahre Lauferfahrung hat. Und dann sagen sie, okay, jetzt wollen wir mal richtig nochmal einen rauslassen. Die sind auch relativ gefährdet, weil die denken, die haben das Training so ganz gut im Griff. Und man kennt das ja noch alles und so weiter. Und dann kramt man möglicherweise den Trainingsplan irgendwie raus von 1986 von Günter Lange und denkt so, okay, also damals 130 in der Woche, das muss jetzt auch gehen. Und funktioniert natürlich dann nicht. Ja. Also es muss dann halt irgendwie alles halt auch so ein bisschen angepasst sein und dann auch eine gute Balance finden zwischen der Ausdauerbelastung, Schuhwerk nochmal checken, dass das irgendwie auf dem neuesten Stand ist. Und auch ein bisschen Athletiktraining ist halt einfach wichtig. Ne? Bauchbeine, Po gehört definitiv mit dazu.
Das werden wahrscheinlich die wenigsten machen, vermute ich jetzt mal. Also dass das natürlich im Leistungssport gang und gäbe ist, dass man da entweder sogar mit einem Athletiktrainer was macht oder zumindest in Eigenregie irgendwie Stabi- und Rumpftraining. Das ist ja jetzt nicht so ungewöhnlich, aber ich könnte mir vorstellen, bei deinen Patienten, dass da, wenn sowas auftritt, der Anteil an sozusagen Nicht-Lauftraining wahrscheinlich relativ gering ist, vermute ich jetzt mal.
Genau, also es macht vielleicht nicht so viel Spaß. Ne? Das ist ja, klar. Das Thema. Ne? Aber das versuchen wir dann halt auch immer wieder so ein bisschen rauszukitzeln bei denen und sagen, hey, guck mal, wenn du jetzt läufst oder wenn du dich nur so dahinstellst, gibst schon deine Hüfte auf der einen Seite ein bisschen ab. Mhm. Und das spricht einfach dafür, dass da so eine gewisse Muskelschwäche besteht in der Po-Muskulatur. Und das kann man relativ einfach ausgleichen. Und die Rumpfmuskulatur, und wenn man dann untersucht, stellt man fest, der Hüftbeugemuskel ist sehr verkürzt. So, und dann hat man auch beim Laufen plötzlich einen ganz anderen Wirkungsgrad. Also wenn man dann mal ein bisschen durchgedehnt ist, dann fällt einem der Laufschritt einfach wesentlich leichter. Und ist einfach nicht so anstrengend. Man kommt mit besserer oder größerer Geschwindigkeit möglicherweise längere Zeit eben voran. Und das ist natürlich dann schön. Da fühlt sich das Laufen auch gut an. Aber ich muss auch echt zugeben, also ich meine, ich bin ja nun auch so ein bisschen in die Jahre gekommen Und wenn man dann so von sich selber erwartet, jetzt muss es auch wieder sich so anfühlen wie früher, Philipp, also mach dich auf was gefasst.
Das ist meine größte Befürchtung, dass man das, was man jetzt so als normal empfindet, das wird man nach Karriereende nie mehr so erleben können, vermute ich wahrscheinlich. Dass man halt so 4 Minuten der langsamste Dauerlauf ist, den du eigentlich so machst und da wirklich blockst einfach.
Guck mal, da lacht er nur.
Ja, 30 normales Dauerlauftempo, das wird man, glaube ich, das kann man sich ja jetzt nicht vorstellen, weil man es ja jetzt nicht mehr anders kennt. Junge. Aber das ist halt wahrscheinlich später absolut utopisch.
Da fühlt sich 5:30 plötzlich an wie Training, verstehst du? Das ist dann so. Und auf dem Niveau befinde ich mich jetzt. Also wenn ich dann mir vorstelle, könnte ich jetzt wieder so ein 5er Schnitt laufen oder sowas, das war für mich wirklich, also wie für dich jetzt auch halt, es ist schwer gefallen, 5er Schnitt zu laufen. Ja? Also ja. Wenn der Trainer gesagt hat...
Also so langsam zu laufen, ne?
Ist sehr schwer. Also versuch wirklich mal einen richtig regenerativen Dauerlauf zu machen. Ja, da war man dann trotzdem wieder bei 4 oder bei einer 3,50 oder so.
Ja.
Hat sich halt gut angefühlt, war ja locker Trainer. Ja?
Ja.
Und wenn ich mir vorstellen würde, ich könnte das jetzt nochmal laufen, ey, Hut ab, geht gar nicht. Es geht einfach nicht. Keine Chance. Da fliegt mir die Wade weg, da habe ich, keine Chance. Aber trotzdem, ich habe ja so einen anderen Weggefährten auch, den wir begleiten uns ja auch manchmal so ein bisschen, das ist der Knacki Deuser, Ralf, du ein bisschen kennst.
Ja, der hat tatsächlich der war mal Nachbar von mir in Ehrenfeld in einer Loft-Anlage, wo mehrere Lofts zusammen waren. Da hat er auch gewohnt und wir sind aber nie zusammen gelaufen tatsächlich. Ja, ist ja jemand, der als Comedian eine große Karriere gemacht hat eigentlich. Mhm.
Ja. Und Knacki hat jetzt so auch so ein Ding. Jetzt nennt er sich so Knacki Rent. Das macht er so ein bisschen und natürlich noch viele andere Sachen. Aber das ist so sein.
Der hat auch 36 Stunden. Ich weiß.
Bei dem ist es auch so ganz interessant. Der hat jetzt tatsächlich auch in so einer Senioren-Weltmeisterschaft teilgenommen und so.
Okay.
Und und ist dann aber auch wieder voll drin. Ne? Also der macht dann seine Dauerläufe da auch wieder in 4:30 oder 4:20 und so. Und das ist schon beeindruckend. Ne? Also ich könnte es im Moment nicht. Ich habe ihn neulich mal im Wald getroffen und habe versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und gesagt, komm, jetzt hängen wir noch eine kleine Runde dran. Geht schon, ne? Fühle mich jetzt auch wieder so ganz gut. Caro, meine Frau, hat dann so gesagt, ja, lauft mal, Jungs, das ist schon in Ordnung. Ich gehe schon mal zum Parkplatz. Und das war für ihn locker. Und ich muss sagen, Frust. Ich habe noch viel zu tun, ne? Wenn ich das dann erreichen möchte.
Ja, das ist ja dann die nächste Kategorie der Menschen, die große Ambitionen hatten im vergangenen Jahr, also ja irgendwie von Olympischen Spielen geträumt haben und in diesem Jahr von einer Austragung träumen. Wie erlebst du denn die Leistungssportler in dieser Zeit, die zu dir kommen? Haben die mehr Muße, um zu sagen, okay, ich kuriere jetzt mal was aus oder stehen da doch auch Stressfaktoren im Vordergrund?
Ja, also wir haben gerade heute wieder so eine Olympionikin hier gehabt aus dem Judo und die ist auch qualifiziert, sehr, sehr gute Sportlerin, sehr erfolgreich gewesen. Und die hat im letzten Jahr schon gesagt, ja, ich bin ja jetzt eigentlich schon ein bisschen älter und das werden meine letzten Spiele werden. So, jetzt hat Corona die Zeit vorgespult und jetzt werden die Olympischen Spiele, wenn alles gut geht, ja irgendwie dieses Jahr stattfinden. Und wir haben auch darüber gesprochen, wie ist denn das jetzt für dich? Und sie sagte, ja, die Motivation ist schon da, aber jetzt fangen die Zipperlein halt wieder an irgendeiner anderen Stelle an und sie hofft so sehr, dass sie das einfach auch nochmal umsetzen kann und erreichen kann. Und gerade so gegen Karriereende ist das für viele echt ein harter Schlag gewesen, dann irgendwie an diesen Olympischen Spielen eben nicht teilnehmen zu können, weil das ist oft einfach so ein Lebensstil, das halt schaffen zu können. Und nicht nur teilnehmen, sondern eben auch erfolgreich teilzunehmen, jetzt in dem Fall. Und ich drücke ihr so fest die Daumen, dass sie das hinbekommt. Qualifiziert ist sie aber sie will natürlich auch ein bisschen was abfackeln da. Und ich traue sie auch zu, aber sie hat selber gesagt, wie schwer das da manchmal ist, sich da auch nochmal hochzuziehen.
Ja.
Und
ja, leider ist
zum Beispiel sieht man das so, ne?
Ja, leider ist Philipp ja in einer nicht ganz unähnlichen Situation. Mhm. Ja, dass ihm bei ihm rennt es auch, aber die Zeit leider und er selber nicht. Ja, das ist dann natürlich. Aber gut, das so eine Verletzung passiert leider, ja, ob das jetzt im letzten Jahr gewesen wäre oder in diesem Jahr, klar, das ist jetzt einfach die Situation, musste mit umgehen, so hart es ist und so doof es ist, ja. Aber das ist ja dann für einen Athleten eine schwierige Frage, was mache ich jetzt? Ja, und für Ärzte eine schwierige Frage zu sagen, was empfehle ich jetzt? Ja, weil man bewegt sich ja immer zwischen dem, wie bekomme ich jemanden wieder leistungsfähig? Ja, und klar ist da immer der Athlet, der drängelt, ja, und der Arzt, der vielleicht sagt, ist das wirklich dein Ernst? Ja, das ist
Ja, in diesem Spannungsfeld bewegt man sich dann in der Sportmedizin halt immer so ein bisschen. Das stimmt. Wobei ich da auch echt unterschiedliche Erfahrungen sammeln durfte. Also es gibt halt viele Sportler, die sehr compliant sind, also alles so mitmachen und dann auch für sich selber auch verstanden haben, wo man so in der Rehabilitation halt hin will und was dann irgendwie auch vernünftig ist. Und lassen sich da auch gut führen und so. Und es kommt auch nicht so viel von außen, was dann auch wieder so maßgeblich ist, wo dann oftmals so die Kompetenz der Medizin, das ist jetzt nicht nur auf mich bezogen, sondern so allgemein irgendwie oftmals dann auch in Frage gestellt wird. Das sehen wir manchmal in so hochbezahlten Profisportarten, wo dann irgendwie viele Leute irgendwie meinen, sie wüssten es dann auch noch mal besser. Oder sie hätten da irgendwie einen kennengelernt, der da auch nochmal irgendwie irgendwas gemacht hat. Und letztendlich dreht sich ja immer alles so um Heilphasen und um biologische Heilung. Und die kann man natürlich auch pushen und unterstützen. Das ist auch alles klar. Aber am Ende des Tages ist es leider unsere Genetik, die uns auch ein Stück weit einschränkt. Und dann muss man sich die Frage stellen, was ist Leistungssport, was ist Hochleistungssport einem wert? Und was kann man riskieren? Und wir haben da inzwischen auch so andere Kategorien im Prinzip aufgestellt, wo wir sagen, okay, bestimmte Verletzungen können eben auch karrieregefährdend sein. So, und da geht es jetzt schon irgendwie darum, will man das riskieren? Wenn du jetzt weißt, damit hat man eine Gefährdung eigentlich deiner Sportkarriere. Und dann stellt sich mir die Frage, in welchem Abschnitt dieser Sportler sich jetzt gerade befindet, von seiner persönlichen Karriere. Und das muss man dann alles irgendwie gut besprechen. Und da kann man natürlich schon auch, ich sage immer mal, so hart am Wind segeln. Aber es gibt natürlich dann einfach auch dort immer Grenzen. Und das ist halt manchmal schwierig, das zu kommunizieren, erst recht in so Profisportarten, was man dann erstmal gar nicht so erwartet, ne? Wo man dann irgendwie so denkt, so ja, aber da geht's doch um so viel Geld, da müsste man doch eigentlich besonders vernünftig sein. Das ist aber dann nicht der Fall, ne? Sondern da versucht man irgendwie nochmal so alles rauszukitzeln, wie es irgendwie möglich ist. Und dann am besten noch mit dem grünen Licht vom Doc, ne? So. Der aber eigentlich auch weiß, nee, geht eigentlich nicht, oder geht nur unter den bestimmten Umständen. Und ja, da sind nicht alle dann so vernünftig, ne? Also ja, aber es gibt halt auch wirklich sehr, sehr gute Trainer, die da sehr wohl auch sehr vernünftig sind. Also ich durfte Horst Rubisch mal kennenlernen, der ist ein extrem guter Trainer gewesen im Fußball, so im Juniorenbereich war er ja sehr, sehr, sehr erfolgreich und unterstützt ja jetzt aktuell auch den HSV und ist einfach ein unglaublich guter Typ, der da sehr wohl ein Verständnis auch dafür hat. Und so als kleines Beispiel, der fragte mich dann bei der U21 Europameisterschaft damals und da war dann Sami Khedira verletzt und der nicht ganz unwichtig war in unserer Mannschaft. Und sagte nur einfach so zu mir, Doc, was ist jetzt? Kann er oder kann er nicht? Erklär mir nicht, was er hat. Ich verstehe das sowieso nicht. Kann er oder kann er nicht? Und hat einfach auch gewusst, und dass wir alles dran setzen, dass der Typ spielt. Aber ich sag, das war vor dem Halbfinale. Ich sag, Horst, das wird nichts, das wird nicht gehen. Aber zum Finale, glaube ich, kriegen wir ihn hin. Da grinst er mich an und meint so, okay, Doc, ich habe verstanden. Ist eine Zigarette rauchen gegangen, ich darf das ja so sagen. Und hat man eine Runde ums Haus gedreht und hat dann gesagt, ich habe eine andere Lösung, das kriegen wir hin. Er hat dann nicht gesagt, der Doc ist scheiße, sondern er hat einfach gesagt, ja klar, wir kriegen das hin. Und der wusste genau, der ist jetzt verletzt. Und Sammy hat eine Brandrede gehalten vor dem Spiel. Wir haben das Ding gewonnen, war im Finale. Er war auch im Finale dann wieder fit und wir haben das Ding gerockt. Ne? Und das sind einfach sehr spannende Momente, wo man dann sieht, wie solche Trainergrößen wie Horst Rubesch dann eben auch ticken. Und es gibt halt auch andere, die mischen sich da halt permanent ein und sagen so, nee, na, können das und dies und jenes. Und dann ist immer die Frage, welchen Kompromiss geht man als Arzt halt ein? Das hat man in der Leichtathletik zum Glück nicht ganz so. Irgendwie sind die meisten da relativ vernünftig. Und ich durfte ja sehr lange da auch mit den Stabhochspringern unterwegs sein oder auch mit meinen Läufern und so. Und da war das irgendwie immer anders. Man hat das sehr compliant dann eben auch durchgeführt, so ein gutes Reha-Training und auch viel sinnvolle Therapie dann auch gemacht. Oder auch das Training auch so individuell sehr sinnvoll eben drauf eingestellt. Und das ist eine komplett andere Denkweise. Und ja, so von bis, ne? Aber wie du eben schon gesagt hast, man befindet sich dann halt in so einem Spannungsfeld. Das ist natürlich auch reizvoll, ne? Dass man sich da in dem Bereich, dass man da irgendwie immer so einen Weg kommunizieren kann, muss eigentlich auch, ne?
Ja, wir versuchen ja gerade auch, sagen wir mal, motivationale Aspekte für Philipp herauszuarbeiten, ja, mit der Hilfe unserer gesamten Community. Ich bin schon sehr gespannt, da kommen bestimmt ein Haufen ganz cooler Ansätze, logischerweise. Wie unterschiedlich, nimm uns da mal mit, wie unterschiedlich reagieren austrainierte Muskelpartien bei unterschiedlichen Individuen, was Heilungen angeht, ja, weil es ist ja nichts schlimmer, als wenn man irgendwie in der Zeitung liest, ja, der oder jener hatte einen abgerissenen Muskel und hat 2 Wochen später wieder Fußball gespielt. Ja, weißt du, weil das sind ja so Sachen, die man dann gerne so als Wunderheiler und so hin dann halt liest. Ja, wie weit ist da die Range und was würdest du halt als goldenen Weg der Heilungsunterstützung, ja, gar nicht, ich lege die Hand auf und alles wird gut, sondern Heilungsunterstützung beschreiben?
Jetzt Philipp oder ich?
Ja, du. Ja, ich. Bei Philipp weiß ich schon, was er macht. Ja. Er würde wahnsinnig gern schwimmen gehen, aber erstens kann er nicht schwimmen und zweitens sind die Halbäder.
Schwimmen und Aquajoggen gehören zu meinen Favorites auf jeden Fall.
Das glaube ich. Oh Gott, ja. Das ist auch die Höchststrafe für dich, ne? Klar. Dafür muss man im Grunde so ein bisschen das Thema der Heilung verstehen. Also gerade bei Muskelverletzungen ist es so, dass wir eigentlich überall im Körper so 3 Phasen der Heilung halt haben. Die erste Phase ist so eine akute Entzündungsphase, furchtbare Schmerzen, es geht nichts mehr und man will sich einfach nur noch ausruhen. Diese akute Entzündungsphase ist gefolgt von einer sogenannten zellulären Phase, wo die Regenerationsabteilungen sozusagen wieder aktiviert werden und gerade bei der Muskulatur wandern tatsächlich auch so super special forces sozusagen halt ein, um dort auch wieder Muskelgewebe als wiederherzustellen. Das waren mal Stammzellen und dann regeneriert dieser Muskel, also zelluläre Phase. Und dann geht es halt über in die sogenannte regenerative Phase. Das heißt, das, was da wiederhergestellt wurde, zusammengebaut wurde, muss eben auch wieder in eine Funktion gebracht werden. Das ist im Prinzip der anstrengendste Part von der ganzen Geschichte, weil man sich dann oftmals schon als Sportler relativ gut fühlt. Und da ist auch so ein bisschen die Verhandlungsmasse mit der Sportmedizin, wo wir dann sagen können, okay, je nachdem, wenn man so sieht, wie der Sportler sich so bewegt, kann man da auch schon mal so ein kleines bisschen mehr riskieren. Und wenn der dann auch ein gutes Körpergefühl dann eben hat, kann man auch mit bestimmten Bewegungsübungen eben ihn zurückführen in seine Disziplin und immer so ein bisschen schmerzorientiert. Und dann haben wir halt in der Medizin ja noch eine Diagnostik, das nennt sich oftmals MRT oder Sonographie oder solche Sachen, also dass man eine Bildgebung hat. Aber witzigerweise ist oftmals die Bildgebung und das, was man fühlt und was der Sportler erlebt, tatsächlich nicht so kohärent. Also es passt nicht immer alles so 100%ig zusammen. Und ein alter Lehrer von mir hat immer gesagt, wir behandeln keine Bilder, wir behandeln Patienten. Und deshalb muss man halt auch immer gut hinfühlen und immer nah beim Sportler sein und sich da so ein Feedback holen, wie derjenige sich dann eben fühlt und bewegt und dann kann man im Rahmen dieser Wundheilungsphasen das eigentlich ganz gut abschätzen, wann dann auch wieder eine Trainingsbelastung, Wettkampfbelastung oder sowas halt möglich ist. Und wir können, das ist ganz schön bei der etwas moderneren Medizin, wo wir dann irgendwie jetzt gelernt haben, okay, es gibt da offensichtlich sowas wie eine biologische Heilung, dann können wir vielleicht das irgendwie auch beeinflussen. Und ja, das geht. Wir haben tatsächlich in unserem Körper so Alleskönnerzellen, jetzt neben den Stammzellen, die wir auch jetzt haben, eben aber auch ganz, ganz wichtige Zellen, die Faktoren in sich tragen. Das sind die sogenannten Thrombozyten, die Blutplättchen. Und man kann sich es eigentlich ganz gut vorstellen, wenn man jetzt zum Thema Heilung was sagt, wenn man sich zum Beispiel schneidet. Also so eine Muskelverletzung ist im Prinzip ja auch nichts anderes als, sagen wir mal, ein Schnitt, eine Verletzung eben. Und wenn man sich schneidet, dann weiß man, okay, das blutet erst, die Blutung hört dann zum Glück irgendwann auf, wenn man gesund ist, und dann gibt es eine Kruste. Und genauso läuft das in der Muskulatur halt auch ab. Es blutet zunächst mal und dann irgendwann gibt es eine Kruste und dann gibt es eine Narbe. So. Und diese Blutplättchen, die sind in der Lage, diese Zellen, die wir da brauchen, diese Taskforce sozusagen, halt herbeizuholen. Das sind dann Wachstumsfaktoren, die diese Blutplättchen ausschütten. Und gleichzeitig, und das ist das Irre an der ganzen Geschichte, können die eben auch diesen Entzündungsprozess ein bisschen moderieren. Also, dass das nicht so total explodiert, sondern eben auch ausgewogen funktioniert. Und das funktioniert alles über verschiedene Wachstumsfaktoren. Die sorgen auch dafür, dass Autobahnen freigeschaltet werden, dass also die Durchblutung verstärkt wird und dass halt möglichst viele Bausteine wieder in diesen Verletzungsbereich dann halt hineingeschleust werden, um dann dort alles wieder zu reparieren, was da kaputt gegangen ist. Und das ist also ganz fantastisch, dass das funktioniert. Und das kann man tatsächlich unterstützen, indem man einfach Blutplättchenkonzentrate in so einem Blutplasma verwendet und dann in diesen Verletzungsbereich zum Beispiel der Muskulatur hineinspritzt und dann diesen verletzten Bereich massiv unterstützt. Und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. So gut oftmals, dass der Sportler dann nach einer viel zu frühen Zeit meint, er könnte das dann alles schon wieder machen. Und wir haben trotzdem diese Rehabilitationsphase ja noch. Und da muss man dann eben nach so einer Therapie nochmal besonders aufpassen, dass es nicht zu früh die Belastung gibt, weil nichts ist schlimmer als eine Rehverletzung. Und deshalb ist die Muskelverletzung ganz wichtig, gut zu betreuen. Und wir wissen auch, dass wenn man das alles nochmal so anguckt, gibt es zwei sogenannte Destruktionsphasen. Also erstmal ist die Muskelverletzung da, die wird erstmal initial schlimmer durch diese Entzündungsreaktion. Dann findet sich das schon mal so ein bisschen. Dann gibt es nochmal so eine Destruktionsphase, wo das nochmal ein bisschen angeschoben wird. Das hängt mit verschiedenen Zellwachstumsphasen zusammen. Und dann heilt das im Prinzip erst wirklich gut aus. Und wir versuchen immer alles so funktionell wie möglich im Prinzip zu begleiten. Das bedeutet, wenn du jetzt irgendwie Judo machst oder turnst oder auch läufst, dann muss man natürlich irgendwie in diese Bewegung auch wieder reinkommen. Und dass man das koordinativ im Anfang halt nicht, also so mitbetreut, dass eben diese jungen Muskelzellen auch direkt wieder checken, was wir von ihnen verlangen. Und das kann man dann mit dem sogenannten funktionellen Training eben auch maßgeblich unterstützen. Das heißt, nur Ruhe ist dann auch nicht gut. Man muss es dann, wie gesagt, funktionell mitbegleiten, damit eben alle Abteilungen, auch das neuronale System auch wieder versteht, ah, okay, so muss der Muskel angespannt werden. Das erwartet jetzt der Sportler von dieser Muskelgruppe. Und wenn man das alles so zusammenfügt, dann funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Man ist trotzdem ein bisschen von der Zeit abhängig. Das ist so, Philipp. Aber in aller Regel heilen die Sachen auch sehr, sehr gut. Die Muskulatur ist ja zum Glück auch ein Gewebe, was sehr gut durchblutet ist. Im Gegensatz zu Sehnen, Achillessehnen zum Beispiel.
Kann sich sehr lange ziehen.
Das ist dann etwas unangenehmer, weil da sprechen wir auch von Bradytrophengewebe, also sehr langsam heilendem Gewebe. Trotzdem mit Heilpotenz, also da geht schon was, aber es ist halt einfach ein bisschen langweiliger und langsamer. Und Muskulatur kann da schon deutlich mehr, aber sie muss dann am Ende natürlich auch mehr leisten und auch schneller wieder in die Funktion kommen. Das habe ich viel.
Philipp hat jetzt sehr aufmerksam zugehört.
Ja, natürlich.
Selbstverständlich. Ich will jetzt gar nicht wissen, in welcher Phase du dich bewegst, ja, aber du.
Übermorgen Laufschuhe.
Genau. Hast du gerade rausgehört, ne? Man muss dann auch dem Muskel wieder zeigen, wo es hingeht.
Einfach, wird, ne? Genau, direkt zeigen, hier, so fühlt sich ein 40 Kilometer Longrun wieder an.
Wie lange ist das jetzt her, Philipp?
Das Problem ist, dass wir das leider vielleicht zu spät festgestellt haben, beziehungsweise es ist ja so, dass ich erst im Anfang Dezember einen Marathon gelaufen bin. Das heißt, in Valencia, danach stand ja erstmal eine längere Regenerationsphase an, bis eigentlich zum Jahreswechsel, würde ich sagen. Also wo man erstmal komplett pausiert hat und dann eigentlich super easy angefangen hat. Also bevor wir eigentlich in den Trainingsplan wieder gestartet sind, waren wir bei einem Lauf am Tag. Also, und das alles in einem für mein Level sehr entspannten Bereich zunächst mal. Da haben wir uns so zwischen 3:45 und 4 Minuten bewegt. Einfach mal wieder laufen, langsam ein bisschen die Umfänge erhöhen. Und es entgegen sonstiger Geschichten, weil das haben ja die Ärzte auch immer gefragt, ja, hast du irgendwie, keine Ahnung, Bergsprints, irgendwie was Tempomäßiges jetzt angefangen oder gab es da einen plötzlichen Schmerz? Und rückblickend würde ich sagen, ja, einen plötzlichen Schmerz gab es schon. Aber da ich meinem ganzen Leben, ich habe es vorher schon eingangs in der Sendung gesagt, ich habe, glaube so mit an Laufverletzungen alles durch, was man so durch haben kann, operierte Patellasehne, operierten Fuß, diverse Stressfaktoren, auch im Sacrum. Also da habe ich wenig ausgelassen, sage ich jetzt mal, in den letzten 15 Jahren. Aber eine klassische Muskelverletzung habe ich wirklich in meiner ganzen Zeit noch nie gehabt. Und deswegen wusste ich auch nicht, wie sich das anfühlt. Das war bei einem verhältnismäßig normalen Dauerlauf. Gut, an dem Tag war es jetzt ein bisschen, ja, es war kalt, in Regensburg, -2, -3 Grad, und haben einen relativ steilen Berg auf eine Brücke hochgelaufen über die Donau und also wie gesagt, 3:50, 4 Minuten Tempo. Aber da ist es einmal so gewesen, dass es wirklich krass in die rechte Wade reingestochen hat. Mhm. Und ich hatte die Tage zuvor ein bisschen Tonus in der Wade, aber jetzt auch nicht für uns Leistungssportler, nichts, wo du jetzt gesagt hättest, oh, das ist jetzt crazy, da musst du dir jetzt Sorgen machen, sondern eigentlich normal, wie man das so hat. Aber das war so erstaunlich deshalb, weil ich da stehen bleiben musste, weil das so krass war, dass da direkt der Fuß nachgegeben hat so ein bisschen. Und ich dachte, na gut, du fängst jetzt gerade seit 1,5 Wochen wieder an mit ein bisschen Laufen. Krampf, keine Ahnung, hast jetzt vielleicht momentan nicht so viele Mineralstoffe, Spurenelemente zugenommen, vielleicht kein Magnesium. Gedehnt und konnte aber nicht weiterlaufen. Das heißt, ich musste fast 3 Kilometer nach Hause gehen von da aus. Und das war mir dann schon ein bisschen komisch. Und dann haben wir natürlich intensiv Physio gemacht. Das hat auch relativ schnell nachgelassen vom Schmerz, dass ich im Alltag wieder schmerzfrei war, aber ich konnte danach nicht mehr laufen. Also jedes Mal, wenn ich wieder probiert habe zu laufen, war nach 3-4 Kilometern Schluss, weil alles zugemacht hat. Und deswegen waren wir jetzt aber erst diese Woche, also praktisch 2 Wochen danach, Anfang der Woche in München für ein MRT. Und da haben die mir dann erstmal gesagt, Kollege, ich weiß ja nicht, was du dachtest, was du da hast, aber ist auf jeden Fall ein bisschen was Krasseres. Problem ist, dass man das halt leider nicht gesehen hat. Sonst ist ja nicht so unüblich, dass man da vielleicht eine Einblutung oder sowas sieht, aber es ist halt eine der tiefer liegenden Muskelschichten und deswegen auch nicht so einfach zu tasten gewesen.
Ja, das braucht tatsächlich dann seine Zeit. Ne?
Ja,
das ist so.
Dann sagt man ja so im landläufigen Duktus, ja, ich habe gutes Haifleisch. Ja, und dann haue ich mir jeden Mittag ein Weizenbier und ein Schnitzel mit Fritten rein, dann passt das schon. Ja, das heißt, kann man wirklich durch Ernährung da einen positiven Effekt erzielen oder sagst du, das ist eher für die Seele, also Soul Food?
Nee, doch, kann man auf jeden Fall. Also das, was wir oben reinstecken, wird ja auch entsprechend verstoffwechselt. Und wenn da nichts dabei ist, was man irgendwie gebrauchen kann für die Regeneration, dann halt's einfach auch ein bisschen schlechter. Jetzt muss man allerdings auch sagen, hier beim Philipp zum Beispiel, das ist ja schon ein ausgewählter Mensch. Ja, also der besitzt ja schon, das ist ja schon, so viele gibt es davon ja nun mal nicht. Ja, und das ist ja schon ein großes Talent. Und dieses große Talent pflanzt sich auch an ganz vielen anderen Stellen halt wieder fort bei ihm. Nämlich auch im Bereich der Regeneration. Also so ausgewählte Sportler wie jetzt der Philipp, die können einerseits natürlich den Bogen so ein bisschen überspannen. Also die Handwerker sagen immer nach fest kommt doof oder locker. Ja, das ist so eine Variante. Aber die andere Variante ist auch, dass sie sich extrem gut wieder und schnell erholen können. Weil so ein allein schon so ein Dauerlauf ist eigentlich schon vergleichbar mit einer schweren Verletzung. Und das ist ja nicht der erste Dauerlauf gewesen oder der erste Marathon jetzt, ich wollte eigentlich Marathon sagen, den der Philipp halt auch sehr, sehr gut überstanden hat mit einem sehr hohen Niveau. Also immunologisch, also das ist ja im Prinzip unser Regenerationssystem, das wird auch mittrainiert. Und wenn man da schon so ein bisschen was in die Wiege gelegt bekommen hat, ist man auch eben in der Lage, sowohl große Trainingsumfänge als auch eben dann eine bestimmte Wettkampfbelastung gut kompensieren zu können, weil der Witz von Training ist ja nicht die Trainingseinheit an sich, sondern es ist ja das Essen, Trinken, Schlafen dazwischen und eben dieser Stoffwechsel respektive das gute Immunsystem, was einen dazu befähigt, wenn alles gut gelaufen ist, ein höheres Trainingsniveau dann eben zu erreichen. Und ganz offensichtlich ist der Philipp ja so ein ausgewählter Mensch, dass ihm das auch sonst in aller Regel sehr gut gelingt. Jetzt hat es ihn mal so ein bisschen erwischt, weil er halt einfach an der Grenze ist. Wir reden da ja nicht über Freizeitsport oder so, sondern tatsächlich über Hochleistungssport. Und da kann das natürlich auch mal passieren, ne? Dass wenn man im Grenzbereich ist, vielleicht auch ganz blöde Sachen zusammengekommen sind. Das kann hypernervale Innervation gewesen sein, quasi ausgehend vom Rücken, ein bisschen instabil, allgemein nicht gut regeneriert.
Auf der Spur sind wir tatsächlich.
War schon gleich Treffer versenkt. Jetzt.
Ja, genau, auf der Spur sind wir tatsächlich. Ja, genau.
Und da hat es sich einfach ein bisschen zerbröselt an dem Tag dann.
Ja.
Und aber sei dir sicher, du bist in der Lage, halt auch wirklich super schnell dich wieder zu erholen und auch sehr schnell wieder ein sehr gutes Trainingsniveau zu erreichen. Und die Ausdauerleistungsfähigkeit, die kann man zum Glück ja dann eben auch anders trainieren. Also den Stoffwechsel hast du einfach. Und nur koordinativ muss man das dann sozusagen wieder den Transfer herstellen. Ja. Also ich kann mich gut daran erinnern, als Dieter Baumann seine Silbermedaille gemacht hat in Seoul, war er danach eine ganze Zeit lang ein deutlich besserer Radfahrer und Aquajogging-Athlet und hat da so ein bisschen was überbrücken müssen, bis er dann die Goldmedaille gewonnen hat.
Ja, und Philipp ist ein leidenschaftlicher Aquajogger, das hatten wir schon rausgearbeitet, und ein wirklich besessener Radfahrer. Er hat gar keinen Plan.
Du, wenn ich das jetzt höre, das sind neue Perspektiven, die mir da eröffnet werden. Hallo. Also da sollte man da nochmal drüber nachdenken.
Eins kann ich euch sagen. Lasst euch bloß nicht auch heute noch auf ein Radduell mit Dieter Baumann irgendwo am Berg ein.
Das ist, echt? War der so eine Maschine da auf dem
Auto? Der ist immer noch.
Ist echt?
Ernsthaft? In jedem Sommer fährt der schlimme Sachen. Ja, also nicht herausfordern lassen. Ja, wenn es mal dazu kommt, don't do this. Ja. Das ist nur mit
oder gut vorbereitet.
Ja, sehr
Geheimtraining.
So ähnlich. Ja. Aber ich möchte nochmal, Jens, weil ich da natürlich ein bisschen Freak bin, auf Ernährung kommen. Also ich persönlich habe sehr, sehr gute Erfahrungen jetzt für mich gemacht, kann natürlich auch dann Placebo-Effekt sein. Wenn ich mal solche Verletzungen hatte, ich habe Philipp das schon erzählt, ich hatte kurz bevor ich zur Weltmeisterschaft fahren durfte, 2014, wo dann ja die deutsche Mannschaft Weltmeister geworden ist, das waren übrigens ziemlich genau die Leute, die du als U23 betreut hast. Ja, das waren, glaube ich, 5 oder 6 Leute, die dann später Weltmeister geworden sind, die durch die
Schule gelaufen. Ich glaube 8.
Ja, genau. Ne? Ja, ja. Also Wahnsinn, ne? Was dann aus so einer Mannschaft entsteht, die von einem hervorragenden Trainer in dem Bereich mitgenommen worden sind. Ja, das ist cool. Ja, das kann man sich gerne nochmal angucken. Ja, die sind alle zusammen, ja, die ganzen Neuers und Kediras und so, die waren alle zusammen in dieser Mannschaft drin, die da mit Horst Rubisch Europameister im U-Bereich geworden ist. Jedenfalls habe ich mir 2 Tage vor dem Abflug bin ich vor eine nicht ganz geöffnete Rolllade gerannt. Ja, und hatte einen Cut zwischen den beiden Augenbrauen. Ja, sah natürlich geil aus, weil ich da on air war. Ja, so geklammert. Ja, und habe das dann halt einfach versucht, indem ich sehr viel getrunken habe, ausnahmsweise mal kein Rotwein, sondern gar keinen Alkohol getrunken habe, praktisch keinen Industriezucker zu mir genommen habe, was mir sehr schwer fällt, weil ein Tag ohne Kuchen ist ein verlorener Tag. Und auch versucht habe, kein rotes Fleisch zu essen, keine Weizenprodukte zu essen. Also mich versucht habe, maximal irgendwie vernünftig in diese Richtung zu ernähren. Hat das wirklich einen Effekt oder ist das halt auch Placebo?
Es hat schon einen Effekt, definitiv.
Danke.
Also, ja.
Das Aber kommt jetzt aber, Ralf. Das Aber war jetzt gerade im Kommen.
Nee, also das hat definitiv schon einen Effekt. Also sich gut zu ernähren, das klar, also erstmal energetisch ist das ja immer so ein Thema. Ne? Also wenn ich jetzt hochenergetische Nahrung irgendwie zu mir nehme, also Dinge, die man sehr schnell und leicht verstoffwechseln kann, ja, wenn ich die dann nicht direkt verbrauche, werden sie halt eingelagert. Das nennen wir dann Fett. Ne? Mhm. Und so ein bisschen Fett ist eigentlich gesund. Also so ein bisschen, was braucht man da? Jetzt im Hochleistungssport vielleicht nur bedingt, aber so als normaler Mensch ist das schon sinnvoll. Aber alles, was dann darüber hinausgeht, ist halt dann ungesund und kann dann eben auch all unsere Kulturerkrankungen sozusagen, Zivilisationserkrankungen halt fördern, ne? Diabetes etc. Und alles, was da dran hängt. Also das wollen wir eigentlich nicht. Also die übermäßige Fettleibigkeit ist wirklich eine Katastrophe. Wenn wir jetzt beim Leistungs- oder Hochleistungssportler halt sind, natürlich braucht man da ganz, ganz viele andere Dinge dann eben auch noch. Also wirklich ein hohes Maß an Vitaminen, das ist unabdingbar, das ist ganz klar. Man kann aber eigentlich auch ganz pauschal sagen, alles, was sozusagen pflanzlich und im grünen Garten halt wächst, davon wirklich in rauen Mengen groß, da kann man eigentlich nichts falsch machen. Also wenn man so sagt, ist so kompliziert mit dieser gesunden Ernährung, einfach in die Gemüseabteilung gehen, alles reinladen, bis der Wagen voll ist, das mitnehmen und irgendwie essen. Ob jetzt sozusagen kalt oder natürlich gerne ein bisschen erwärmt, das ist im Prinzip nochmal leichter zu verdauen. Das ist im Grunde erstmal alles so ganz gesund. So, und dann geht es dann im Prinzip halt weiter, dass wir natürlich irgendwie, es wird ja immer von basisch und sauer und so weiter halt geredet, wir können ja zum Glück in unserem Körper das total ausgleichen über unser geniales System, Säure-Base-Haushalt ist in aller Regel bei uns komplett ausgeglichen, außer wir sind jetzt vielleicht eine 1500-Meter-Bestzeit gelaufen und kommen dann eben mit einem Laktat von 18, 19, 20 irgendwie ins Ziel. Wenn es gut läuft, da ist man natürlich komplett sauer, das ist klar, das wird dann halt, da geht's einem halt, das ist nicht so gut. Das wird aber dann letztendlich dann auch wieder irgendwie weggepuffert und dann ist man wieder ausgeglichen. Also dieses zu sauer und so weiter ist immer so eine Sache. Es wird dann sozusagen bemüht, der Stoffwechsel wird natürlich dann bemüht, wenn man zum Beispiel sehr viel Fleisch isst. Und das ist ja so gesehen erstmal eine Förderung von Harnsäure als Endprodukt oder Abbauprodukt. Das muss natürlich irgendwie so ein bisschen weggepuffert werden, dass es dann wieder anstrengt. Also es ist vielleicht auch sinnvoll, man greift auf diese Eiweiße erstmal nicht ganz so viel zurück, sondern man guckt vielleicht auf die Eiweiße, die einem vielleicht leichter fallen zu verstoffwechseln. Und das findet man eigentlich in der Pflanzenwelt auch ganz gut wieder. Trotzdem bin ich ein großer Fan von einer gewissen ausgewogenen Ernährung, weil das führt immer dazu, dass man auch sich gut gesund erhalten kann. Also zu streng dann sozusagen, das muss man alles dann so weglassen und so weiter. Das kann dann auch zu anderen Problemen führen. Also Essen, was einem schmeckt, aber tendenziell alles, was irgendwie in der Pflanzenwelt vorkommt. Ich glaube, wenn man da so einen Schwerpunkt liegt, dann liegt man schon ganz gut und ganz richtig. Und dann gelingt es einem auch, sich schnell und gut zu regenerieren. Das ist tatsächlich so. Früher hat man ja mal so gesagt, Steak und ein Salat dazu. Das ist jetzt die gesunde Sportlerernährung. Fehlen ein bisschen die Kohlenhydrate, vielleicht die komplexen. Der Salat zum Steak ist aber in der Tat sehr wichtig. Und wenn man das Steak isst, ist es im Grunde wichtiger, den Salat in großen Mengen zu essen, um dann eben auch tatsächlich diese miesen Stoffwechselprodukte, was das Steak in einem auslöst, dann irgendwie wegpuffern zu können. Ja? Also es ist so ein bisschen wie einen Magenschutz zu nehmen, wenn man eine Tablette nimmt. Also das, glaube ich, kann man besser machen. Ne? Also aber trotzdem will ich das nicht verteufeln, ab und an mal ein bisschen Fleisch zu essen. Aber es sollte nicht der Schwerpunkt in der Ernährung sein.
Ja, und mein Lieblingsthema Zucker, ja, ich bin da auch komplett addict, ja. Logischerweise, aber Zucker, wir werden natürlich nicht die Menschen, also die menschliche Entwicklungsform, die wir werden, wenn wir keinen Zucker hätten und nicht in der Lage wären, Zucker zu verstoffwechseln, ja, weil das ja ein ganz, ganz wesentlicher Punkt in unserem Stoffwechsel ist. Nur wir reden ja jetzt hier über Raffinadezucker und Industriezucker, der in jedem Lebensmittel fast wiederzufinden ist. Ja,
ja, aber es ist manchmal auch ganz erstaunlich, wie furchtbar Fructose beispielsweise ist, also der Fruchtzucker. Da muss man auch extrem aufpassen. Also eigentlich ist der Fruchtzucker fast noch schlimmer und kann einen noch schneller in so einen Diabetes treiben als der sogenannte Industriezucker. Und es gelingt sogar, sich eine Leberzirrhose mit Orangensaft anzueignen. Das geht also auch. Also man muss da enorm aufpassen. Also 5 Liter Orangensaft am Tag, weil man denkt, das sei so gesund, ist tatsächlich sehr schädlich. Und auch da kommt es wie immer aufs Maß an. Ne? Und was den Zucker betrifft, ja in der Tat, wenn du das nicht verstoffwechselst, wird es halt irgendwo an einer anderen Stelle eingelagert. Und zu viel Einlagerung ist immer schlecht. Also wir brauchen nicht zu viel Fett, wir brauchen nicht zu viel Cholesterin, was unsere Gefäße sozusagen irgendwie beeinflusst. Sondern alles in gewissem Maß halt. Ne? Und das Schlimme ist ja, wenn man mal so guckt, wenn man die Lebensmittel, also meine Frau fragt mich immer, warum brauchst du so lange beim Einkaufen? Ja?
Das ist eine sehr schöne, aber sehr philosophische Frage.
Ich gucke mir die Sachen halt immer an, nehme sie aus dem Regal und versuche mit meinen inzwischen leider schlechter gewordenen Augen irgendwie zu lesen, was da draufsteht. Und in vielen dieser Produkte findest du einfach Unmengen von Zucker. Und das ist eine Katastrophe. Das ist ja, ja, man wird so abhängig davon. Und wir sehen es auch bei unseren Kindern, wenn sie halt so richtig diese Zuckermengen in sich reinstopfen, was dann mit denen so passiert. Also es gibt Leute, die sagen, im Grunde ist es fast wie eine Droge. Will es nicht so weit gehen, dass es wie Kokain ist, aber es putscht unglaublich auf, wenn man das in einer großen Menge eben zu sich nimmt. Aber es fällt leider auch genauso wieder ab. Und der Körper verlangt plötzlich danach. Und das heißt, dass so ein gewisses Suchtpotenzial dann plötzlich entstehen kann. Und das ist so verheerend an der Sache, wenn sozusagen überall sich der Zucker so ein bisschen einschmuggelt. Du denkst, du isst ein gesundes Müsli, guckst drauf und denkst so, scheiße, da ist ja auch ganz, ganz viel Zucker drin. Ja, das will ich aber eigentlich gar nicht. Und deshalb lohnt es sich manchmal, ich sag mal, 5 Minuten länger im Einkauf zu investieren und einfach mal zu gucken, was da so drin ist. Und das einfach mal so ein bisschen auszusortieren. Ne?
Ja, vielleicht kauft deine Frau dir beim nächsten Geburtstag eine etwas bessere Brille, also eine dickere Brillenstärke. Ja, dann geht's vielleicht schneller, keine Ahnung. Du, ich habe ja dasselbe Problem. Ne? Wir sitzen ja hier beide als Brillenschlangen. Ja, das ist ja so, ganz, ganz klar. Ich habe jetzt auch leider gerade ein bisschen Hunger gekriegt, ja, weil ich war vorhin laufen, Philipp, ja, Tabata schnell, ja. Und noch Radfahren hinten raus zum
Koppeltraining hier.
Nee, zum oder? Abpuffern.
Ja, ah, okay.
Zum Abpuffern,
okay.
Ja, ganz locker. Weg verstoffwechseln. Ne?
Aber Ralf, ich habe eine schlechte Nachricht jetzt für dich. Du solltest ein bisschen hungern, weil das tatsächlich wohl so, also so sieht es wohl so aus, dass Hungern unser Genom stabilisiert.
Also, I know it. Ja, also wir hatten ja, daran sieht man, dass du nicht alle unsere Podcasts gehört hast, Asche auf dein Haupt, ja, noch nicht alle. Ja, das haben wir natürlich in unserem Dr. Veit Special sauber rausgearbeitet.
Sehr gut.
Ja, das ja auch als ein, er nennt es Game Changer tatsächlich. Ja, dass man in dem Leistungsbereich, wir reden jetzt vom Leistungsbereich,
ja, ja.
Dann tatsächlich eine Verlängerung des Trainings, ja, indem man nicht direkt nach einer moderaten Ausdauerbelastung zuführt, sondern hungert, also ne, wartet einfach, ja. Also,
ja,
wir reden ja nicht über Hungern jetzt, ja, also das ist ja Quatsch, sondern einfach wartet. Ja, aber wenn du anfängst, über Zucker zu reden und über Steak und Salat und
ist
so weiter,
bei
ja,
dir, ne?
Ja, dann fängt es halt an. Ne? Dann kriege ich halt richtig Hunger. Ja. Deshalb, ihr Lieben, halt noch eine ganz wesentliche Frage für mich. Ja, Philipp, warum willst du eigentlich dauernd Marathon laufen? Nein, das weiß ich schon. Ne? Jens, warum bist du nie Marathon gelaufen?
Es gab mal so einen Trainer von mir, der hat immer gesagt, oder auch irgendwann später, Marathontraining ist gesund, Marathonlaufen ist ungesund. Und Ja, ich weiß nicht. Es hat sich irgendwie nicht so richtig ergeben. Also es war auch, nachdem ich dann irgendwie so Leistungssport beendet hatte, war bei mir auch so dieser Leistungsgedanke irgendwie auch komplett verflogen. Also das war auch so eine Entwicklung. Also auf einmal hatte ich auch keine Lust mehr auf Wettkämpfe. Also das war so. Das kann ich
total verstehen. Also ich glaube, das wird bei mir nach dem Karriereende aber auch einsetzen. Nicht, dass man keine Lust mehr auf vielleicht Sport, Bewegung, Laufen oder was auch immer hat, aber ich glaube, wenn man das so lange, und du hast ja auch wirklich intensiven Wettkampfsport ja logischerweise betrieben, ich glaube, das ist jetzt nicht ganz ungewöhnlich, dass man das sich danach nicht mehr unbedingt so geben muss, wenn man auch sein Training ja nicht mehr in so einem extremen Ausmaß dann gestaltet. Also kann ich mir, glaube ich, ganz gut vorstellen, ja.
Ja, und ich glaube, ich habe da einfach auch so ein bisschen meine körperlichen Grenzen irgendwie so gesehen und dachte so, wenn ich mir das so antue, ich meine, ich darf ja den Köln-Marathon immer ein bisschen begleiten, so als Arzt, und fahre da so ein bisschen mit und finde das dann auch ganz toll. Aber irgendwie so richtig gereizt hat es mich nicht. Aber ich finde es bewundernswert. Also ich finde das super, wenn die das so machen. Und Halbmarathon könnte ich mir noch eher vorstellen. Das ist sowas, was ich mir vielleicht mal nochmal antun würde. Aber ja, so 10 Kilometer auf der Straße, wenn man so ein bisschen fit ist, macht irgendwie auch Spaß. Das ist irgendwie auch so. Das ist so meine Strecke, die ich mir so längstenfalls sozusagen vorstellen kann.
Ja, aber einfach joggen, um den Kopf frei zu kriegen im Wald,
das ist die
Tagesstunde 36,5 bis 37,5 bei dir, ne? Die Stunde joggen dann.
Ja, ich würde jetzt theoretisch gleich noch rausgehen, aber ich glaube, jetzt ist es irgendwie, vielleicht gehe ich noch ein bisschen mit meinem Hund. Also, mal
gucken. Ja, das ist ja auch ein Ansatz. Jetzt haben wir ja noch nicht über deine zahlreichen anderen Aktivitäten gesprochen, vor allen Dingen ja auch über deine sehr spannenden Kunstprojekte. Ja, für mich immer noch unvergessen, wie du die komplette Besetzung der Tour de France in Düsseldorf hast über die Leinwände fahren lassen, oder Eliud Kipchoge nach seinem Weltrekord dazu überredet hast, noch über deine Leinwand zu laufen. Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu, ja, das waren ja, sagen wir mal, so outstanding Projekte, ja. Athletics hast du zuletzt gemacht, ja. Hat das dann auch immer so einen sportlichen Hintergrund oder verabschiedest du dich dann auch ganz mal in andere Bereiche?
Nee, also ich bin jetzt gerade tatsächlich auch wieder dabei, irgendwie so sehr nah am Sport so eine Serie zu erarbeiten. Und also Athletics in Action sozusagen, das ist schon sehr spannend gewesen und verfolge ich auch immer noch so ein bisschen. Kipchoge war ein Riesenerlebnis, vor allem wie das dann irgendwie so zustande kommt. Also irgendwie neben dem Athletenzelt im Zielbereich, also erstmal muss man ja irgendwie hinkommen. Aber zum Glück über so ein paar Kontakte ist das dann gelungen.
Ich bin Arzt, lass mich hier durch.
Ich hatte ja Leinwände in der Hand. Das sah schon komisch aus.
Ich erinnere mich. Ja, wir haben uns schon gesehen, ja genau.
Und das war schon irgendwie komisch. Und der Organisator vom Berlin-Marathon, dem bin ich auch schon echt mächtig auf den Wecker gegangen. Das muss man schon sagen. Ich entschuldige mich auch an dieser Stelle noch höflichst dafür. Und dann kam der springende Moment, wo Kipchoge dann tatsächlich sich diesem Bereich da näherte. Und er sagte dann auch so, ja, ich mach das. Und dann kam dann irgendwie sein Manager noch so um die Ecke und dem habe ich dann noch dummerweise irgendwie meine Farbe ans Bein geklebt. Also der ging so ein bisschen schnell an meiner Leinwand vorbei und ich war da wirklich schwer im Stress, dass ich endlich dieses Projekt da eintüte. Er guckte mich böse an und hinterher habe ich ihn in einem Hotel getroffen. Habe ich gesagt, you're one part of my art now. Und dann fand er das schon wieder cool. Also das war dann irgendwie so für ihn ganz okay, aber er war erstmal so ein bisschen nüchtern. Und Kipchoge selber, den durfte ich dann später nochmal treffen und wir haben auch ein bisschen gequatscht so über diese Geschichte. Und er fand es eigentlich ganz in Ordnung, diesen Transfer irgendwie so mal so zu erleben. Und dann haben wir das mit der Tour de France. Da gab es ja auch sehr unterschiedliche Reaktionen. Also manche Fahrer, denen war diese Leinwand zu spooky und die haben ihr Fahrrad über die Leinwand getragen tatsächlich. Ja, und deshalb gibt es dann auf dieser Arbeit dann eben auch ein paar Fußspuren. So ist das eben manchmal. Kann man nicht komplett planen. Aber ansonsten sind das wirklich sehr interessante Striche, die da halt so entstanden sind. Und der damalige Weltmeister, auch im Sprint, der sagte so, ah, cool, it's for Art, und ist dann irgendwie dann so auf dem Hinterrad darüber gefahren. Das fand er dann also besonders cool. Der ist nur dummerweise dann bei der Tour de France disqualifiziert worden. Das war dieser Sprintkönig, der da irgendwie...
Peter Sagan.
Sagan, genau.
Der fantastisch Radfahren kann, ja, deshalb konnte er auch, ja, nur mit einem
entspannt auf dem Hinterrad fahren,
ja, da vorbeifahren. So ist er übrigens vor 2 Jahren eine der steilsten Passagen der Tour de France hochgefahren auf einem Rad. Warum? Weil er es kann.
Ja.
Also, er ist wegen eines intensiven Körpereinsatzes disqualifiziert worden.
Besonderer Typ, ja, besonderer Typ.
Absolut.
Naja, jedenfalls, das pflanzt sich gerade noch so ein bisschen fort, und ich habe jetzt noch so eine Leinwandarbeit, wo wir so Fußballweltmeister jetzt aktuell sammeln, die eben mit einem Farbball auf die Leinwand schießen. Und angefangen habe ich mit Lothar Matthäus, der hatte da schon Spaß dran und hat 2-mal draufgeschossen. So richtig, das ist so ein richtig farbgetränkter Ball, den die dann eben auf die Leinwand schießen und da so ihre Signatur dann eben auch hinterlassen. Und dann hatte ich den letzten lebenden Weltmeister von 54 auch bewegen können, irgendwie noch gegen einen Ball zu treten, der auch die Leinwand dann erreicht und dann einen Farbklecks da hinterließ. Also das war auch ganz großartig im Prinzip. Und dann wollen wir hoffen, dass wir noch ein paar andere Weltmeister einsammeln. Und die Zielsetzung davon ist letztendlich so eine kreative Torwand dann erarbeiten. Das heißt, man hat diese Leinwand, die kann man dann halt nochmal schön fotografieren. Und dann können die Kinder zum Beispiel genau auf den Fleck von Lothar Matthäus eben schießen. Oder vielleicht, wenn Philipp Lahm irgendwann mal Lust hat, oder Basti Schweinsteiger oder so, dass man dann sagt, oder möglicherweise eben auch Mario Götze, guck mal, das ist der Ball. Punkt, Mario Götze, nimm Anlauf und versuch den Schuss genau dorthin zu platzieren, wo der Weltmeisterschütze eben hingeschossen hat. Das ist mal so ein anderer Ansatz von der Torwand, habe ich so gedacht. Könnte ganz nett sein, aber ist so ein Projekt, was eben noch ein bisschen länger dauert, denke ich. Und zur damaligen Handball-Weltmeisterschaft hier in Deutschland haben wir sowas Lustiges gemacht, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen irgendwie versuchen, den Moment des Sports irgendwie halt auch festzuhalten und eben nicht nur mit, da fliegt jetzt einer und wir machen in super Slow-Motion halt einen super Fallwurf oder so, sondern wir haben gesagt, auf was kommt es denn jetzt eigentlich an? Das sind die fliegenden Bälle. Und da habe ich dann Heiner Brandt dafür bewegen können und den damaligen Bundestrainer, und lustigerweise auch Armin Laschet hat da auch mitgemacht, sich eine Lampe zuzuwerfen. Wir haben eine Blackbox im Sportmuseum aufgebaut, und das war auch nicht ganz unkritisch, weil wir natürlich erstmal die Security von Armin Laschet irgendwie in diese Blackbox mit haben und dann gesagt haben, so, okay, jetzt geht's halt los. Es geht darum, dass wir diese Lampe im Prinzip nur hin und her werfen. Und Heiner Brandt hat gesagt, okay, wenn der Laschet dabei ist, dann mache ich das jetzt auch. Und wie lange geht das denn? Ja, 10 Minuten, das war eine halbe Stunde am Ende. Und dann haben die sich da fröhlich halt diese Lampe zugeworfen, die genauso groß war wie im Handball. Und wir haben so ein langzeitbelichtetes Foto daraus gemacht, ganz viele davon, und die haben wir dann übereinander gelegt, sodass wir dann eine wilde Strichlandschaft im Prinzip von fliegenden Bällen, dann von absoluten Experten dann zusammengestellt haben. Auch unsere Oberbürgermeisterin Henrike Rieke hat auch noch mitgemacht. Also es war ein lustiges Kunstwerk. Und schlussendlich fand es leider nicht so einen riesen Anklang in der... Es stand zwar in der Presselounge von der Kölner Arena, habe ich es dann aufgebaut, und ich möglicherweise seid ihr auch daran vorbeigegangen oder so, aber ja, ist irgend so was Buntes, ja, ist ganz schön, aber die Geschichte dahinter ist leider nie so richtig präsent geworden. Ich habe sogar hier deinen Kollegen Alex Bormes irgendwann dann abgefangen, Ralf, habe gesagt, weil das ist ein alter Freund im Prinzip von meinem Schwager, die, oder auch von meiner Frau, die sind zusammen zur Schule gegangen. Und dann habe ich den nach der Moderation abgefangen. Ich sage, Alex, du musst dir jetzt einmal dieses Ding da angucken, was wir da gemacht haben. Und das ist wirklich nicht uncool. Guck's dir einfach nur mal an. Und dann war er so in Hektik und Panik. Ja, ist ja super, super, super. Aber ich muss jetzt irgendwie auch irgendwie weiter. Ja.
So sind Medienmenschen schon mal gerne wahnsinnig oberflächlich. Ja, wobei Alex natürlich ein wahnsinnige Leidenschaft für Handball hat. Ja, aber manchmal ist es halt der Moment, den man hat oder nicht hat. Ja, aber denk dran, was du für einen Moment Sportgeschichte da mit Eliud Kipchoge eingefangen hast. Das ist ja unfassbar, ja. Dass das so aufgegangen ist, ja. Da kann man ja nur dann glücklich strahlend daneben stehen, logischerweise, ja. Ja. Gut, ich weiß nicht, wie viel künstlerische Kreativität, Philipp, du jetzt in deinen Heilungsprozess reinlegen möchtest. Ja, wollte ich sagen, ne? Was ist dein Projekt? Clubhaus machen wir am Sonntag. Ne?
Ja, lass uns das nochmal die Tage nochmal schreiben. Vielleicht hat ja bis dahin auch der ein oder andere unserer Hörer, Freitag sind wir dann online um 6 Uhr, das schon gehört. Also in der erfahrungsmäßig sind wir
relativ. Das ist morgen früh, ne? Oder? Ja, genau.
Bis morgen früh sollten wir das geschnitten haben und online. Ja, genau. Das wäre nicht schlecht. Aber dann, also wer die App schon hat, kann sich da ja schon mal sich das notieren, dass wir da am Sonntag was machen, und die alle anderen, sucht euch jemanden, der euch einladen kann. Alle Apple-Geräte, funktioniert das? Dann gucken wir da vielleicht noch einen Live-Talk am mal gucken, Sonntagnachmittag oder was auch immer, auf Clubhouse noch machen.
Und wer Menschen bewegen möchte, malbewegen.de. Ja,
ich werde das einfach in den Shownotes verlinken.
Genau, und da sind nicht nur Initiativen willkommen, sondern auch Spenden willkommen, logischerweise, damit möglichst viele Kinder und Jugendliche von dieser Initiative profitieren können, wenn denn die Schule wieder losgeht. Aber vielleicht kann man sich da auch die ein oder andere Anregung besorgen, wie man mit seinen Kindern einfache Bewegungen im Garten, auf der Straße oder auch zu Hause machen kann. Ganz herzlichen Dank, Jens, jedenfalls, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Sehr, sehr spannend. Ja, und ich weiß jetzt schon, dass es eine Menge Nachfragen in unserer Community gibt, ja, weil das sind natürlich alles Themen, die unsere Menschen halt extrem bewegt. Ja, und ich sag jetzt nicht, dass wir alle laufen gehen, Philipp. Ich sag's nicht.
Ich wollte gerade sagen, ich darf nicht, also noch nicht, aber lauft ihr für mich ein paar Kilometer mit und dann haben wir ja einen guten Schnitt wieder.
Ja, vielen Dank, Jens. Ne?
Ganz herzlichen Dank.
Ciao, ciao. Bis nächste Woche, ihr Lieben.
Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.